Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Es ist Sonntag, der 28. Juni. Es ist eine besondere Sendung. Hier ist Sanft und sorgfältig. Ich habe mich monatelang auf diese Sendung vorbereitet. Wir haben es angekündigt. Und heute ist eine besondere Sendung. Und deswegen ein besonderes Intro. Mein Name ist Olli Schulz. Mit mir im Studio Jan Böhmermann.
Hallo.
Hey Jan.
Schönen Sonntag. Grüße Sie. Hallo. Letzte Sendung vor der Sommerpause heute.
Jan hat ein Strahlen im Gesicht und das liegt daran, dass wir heute wieder einen Gast haben in unserer Sendung. Ein Gast, den wir schon lange angekündigt haben. Es ist unser erster weiblicher Gast, Jan.
Hallo.
Man kennt sie aus Funk und Fernsehen. Sie ist eine begnadete Sängerin. Sie ist Showmasterin. Sie hat genauso viele Talente wie ich.
Alles so halb, ne?
Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute in der Sendung ist. Ina Müller ist heute zu Gast bei Sanft und Sorgfältig.
Hallo, willkommen in Potsdam.
Hello. Na?
Herzlich willkommen. Und ich habe sie gleich nebeneinander gesetzt. Oh, ihr beiden Turteltäubchen. 50 Kilometer voneinander entfernt seid ihr aufgewachsen.
Nee, nicht 50, viel weniger.
100.
Nicht viel, du bist, wenn du aus Elsfleth kommst.
Und ich aus Elsfleth.
Oder in Elsfleth gewohnt hast.
Nein, Ina ist in Köln geboren.
Ich bin in Köln geboren.
Und du bist in Bremen und das ist Luftlinie 50 ach so, auf anderen Kilometer voneinander entfernt.
Auf anderen Weserseite
aber. Also bei Weberstedt.
Ach so, ja, klar. Mhm.
Und jetzt lass mich kurz meine Intro zu Ende bringen, Jan. Ich füge heute zwei Enden eines Spektrums zusammen. Und zwar Ina Müller und Jan Böhmermann. Ihr kommt aus der gleichen Region. Ihr seid in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. ihr habt's nie leicht gehabt. Man hat euch immer Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Ihr wolltet beide ganz nach oben und ihr seid auf einem guten Wege. Und ich habe ja schon lange, lange Zeit gesagt, da könnte was gehen zwischen euch, entweder beruflich oder privat. Und das werden wir in den nächsten zwei Stunden herausfinden, Leute hier. Es wird vielleicht ein bisschen unangenehm. Ich sehe schon die Blicke von Ina und von wie ihr mich beide anguckt. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet.
Du hast wirklich Sachen vorbereitet, ne? Und das wird bei Olli was heißen.
Ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Und als allererstes, finde ich, müssten wir mal irgendwie euch beide zusammenführen, weil das hat nicht gut angefangen. Das muss man mal wirklich sagen.
Es hat gut angefangen.
Wir haben uns zuerst mal
und dann
gesagt,
hat er es verkackt.
Nein.
Hat es verkackt.
Muss man die Chronologie...
Die Chronologie war, dass Ina Müller dir gegenüber sehr viel Sympathie geäußert
genau,
hat.
Genau, wir haben uns auf dem Comedy-Preis zum ersten Mal gesehen, ich glaube vor 6 Jahren oder so, ist ewig her schon, sehr lange her.
Immer noch ein bisschen Musik ein bisschen lauter.
So. Und dann irgendwann, danach haben wir uns so gut verstanden, da hat Ina, glaube ich, mich dann, oder die Redaktion wollte mich dann einladen zu Inas Nacht und bei der Recherche wurde mir quasi ein Zitat, was ich einmal geäußert habe, bevor wir uns kennengelernt haben, also nicht lange vorher, aber zumindest vorher, zum Verhängnis, weil ich habe, glaube ich, irgendwie sowas gesagt wie, ich verachte die Kunst von Eckart von Hirschhausen.
Den Humor
von Eckart von Hirschhausen.
Abgrundtief
den Humor von Eckart von Hirschhausen.
Ich stand an erster Stelle.
Es waren drei Leute.
Aber wieso Eckart von Hirschhausen und Ina Müller? Habt ihr mal was zusammen gemacht?
Nein.
In vielen, glaube ich. Ich glaube, er hasst ja sehr viele und wir fielen, glaube ich, dir direkt dann ein.
Ja, aber das ist
sind
ja
noch fünf andere da, die weiß
das,
ich
das
auch
drei, es waren drei. Es waren, glaube ich, drei Leute. Ich kann mich nur noch an zwei erinnern. Wahrscheinlich ist einer mittlerweile schon den einfach schon weg vom Fenster. Und das war so quasi in meiner großen künstlerischen, ich nenne sie die Abgrenzungsphase.
Die wir alle mal haben, die bei mir nie
aufgehört. Nein, ich will jetzt nicht, das schmeißt dich doch jetzt nicht für mich in die Bresche, ich muss es selbst erklären.
Ich kann dich aber chronologisch bei mir ganz kurz sagen, ich treffe Jan Böhmermann, so gut kannte ich den da nicht, auf dem Comedy Preis zusammen mit unserer damaligen Verlegerin, sage ich mal. Meine CDs werden da verlegt und deine Bücher.
Christine.
Christine Ruf.
Sehr nette.
Christine Meierling, ich nenne sie immer Christine
Ruf. Ihr habt so viel gemeinsam.
Wir standen dann da zusammen. Jan und Christine sprachen mich an, war ganz nett, jetzt nicht wow, aber wir haben uns nett verstanden. Daraufhin habe ich zu meiner Redaktion gesagt, der hat ein super Buch geschrieben, habe ihn so gegoogelt, fand es gut, laden wir mal ein. Ach, sagt die Redaktion, das ist jetzt auch ein paar Jahre her, ne? Wie lange ist es ja? 3 Jahre?
Drei, vier Jahre?
Ja.
Das Buch ist 2009, wahrscheinlich war es 5 Jahre her.
Gut, kannte man dich da auch noch nicht. Ja gut, klar, laden wir ein. Dann ist es so, wenn ich mir jemanden wünsche, recherchiere ich ja selber. Und meine Enttäuschung war die, dass du mir gegenüberstehst und mir in die Augen guckst und nett bist und freundlich und mir das Gefühl gibst, ach, die ist irgendwie eine von uns. Und dann lese ich aber auf einmal auf der Seite meines Verlages.
Stimmt, das stand in meiner sogar in meiner Biografie,
genau,
auf meiner Verlagsseite.
So, die das auf mein Verlag
genau
ist. Gib's steht,
Ina, gib's
ich hasse den Humor von Ina Müller, abgrundtief. Daraufhin habe ich ehrlich gesagt geweint aus Enttäuschung.
Ja, aber ist das nicht das Wesen des Showgeschäfts, dass man andere Dinge behauptet, als man denkt?
Nein,
und zwar in beide Richtungen?
Das Wesen des Showgeschäfts, finde ich, ist, Leute zu unterhalten,
klar,
oder sie zu berühren.
Genau.
Aber nicht sie hinters Licht zu führen.
Na, was heißt denn das mit hinters Licht führen? Das, außerdem heißt er weder
hat
das,
recht. Ina hat recht.
Außerdem hat er weder das eine, also das vordergründig Freundliche, noch das im vermeintlich hintergründig Boshafte irgendwas Wahres. Dann ist ja alles Teil von einer Inszenierung.
Genau, also das habe ich dann auch gedacht. Dann habe ich gedacht, guck mal, so ist der Typ drauf. Mhm. Daraufhin habe ich Christine angerufen, mich extrem beschwert, dass mein Verlag auf der eigenen Seite einen Diss gegen den eigenen Künstler eines anderen Künstlers hat. Das finde ich wirklich unmöglich. Und habe dann meine Redaktion angerufen und gesagt, können wir bitte den Böhmermann sofort wieder ausladen? Der ist so scheiße. Und ich war zu der Zeit, glaube ich, noch eingeladen in deiner damaligen Sendung mit Pieps. Und da habe ich dann gesagt, und da bitte auch sofort absagen.
Ach so. Was Sie jetzt gerade nicht sehen können, liebe Sanft und Sorgfältig Hörer, ist das ernste Gesicht von Jan Böhmermann.
Ja, natürlich. Das sind natürlich Vorgänge, die mich auf der einen Seite berühren, auf der anderen Seite natürlich nicht. Auf der einen Seite auch nicht. Weil ich wahrscheinlich anders als du eben nicht so, ich sag mal,
Jan arbeitet ja als Satiriker.
Nein, ich habe eine gewisse emotionale Distanz zu dem, was ich mache. Und deswegen kann ich das zwar nachvollziehen. Ich kann das zum einen natürlich nachvollziehen, also so rein intellektuell nachvollziehen. Auf der anderen Seite fehlt mir aber tatsächlich das Gefühl, das so emotional nachvollziehen zu können. Also einfach, weil ich das weder das eine noch das andere auf eine Art so meinen kann, wie das, also wir haben uns zum ersten Mal gesehen und da ist man erstmal generell freundlich Leuten gegenüber.
Ja,
finde ich, hört sich so.
Mein Problem war dabei, glaube ich, dass ich mich schon so reingeschossen hatte, wie nett dieser Abend sein würde. Es gibt so ein Dossier, wo man alles über dich liest und dann ist klar, beide Bremen und
ja,
aber was kann man singen, was kann man machen? Und es ist so, wie wenn in einer Verliebtheitsphase der Typ mit einem Schluss macht, dann sind die Hormone noch so voller Freude und auf einmal kriegt man eine Backpfeife und das war ein ähnliches Gefühl. Ich war voller Vorfreude auf die Sendung. Dann lese ich das und war zutiefst enttäuscht.
Und genau
enttäuscht.
Deswegen, um das mal zu kitten, diese riesige Wunde.
Ja, kann ich total verstehen.
Die Frage, was mich heute jetzt interessieren würde, ist, was hast du denn eigentlich gesehen, außer was man im Fernsehen vielleicht mitkriegt? Du warst doch nie bei einem Bühnenprogramm,
du hörst doch
meine Musik.
Ich komme
dir doch gar nicht in die Quere mit gar nichts. Du kannst mich doch eigentlich gar nicht mitkriegen.
Nein,
ich habe
nicht
im Radio gespielt. Wer nicht will, kriegt mich nicht mit.
Also erstmal muss man sagen, dass natürlich das eine, Olli, jetzt hör mal auf, dazwischen zu funken. Jetzt gibst du einmal zu Beginn der Sendung ein ernstes Gespräch. Ich hoffe, dass ich Sachen aus dem Weg räumen kann. Natürlich so eine emotionale Verletztheit, die geht natürlich nicht weg. Das kann ich verstehen. Auf der einen Seite, auf der anderen.
Doch, die Zeit hat die Wunden relativ gut geheilt.
Ja, aber ich habe dich halt zum ersten Mal wahrgenommen, als du mit Edda Schnittgart unterwegs warst, als Duo und Kabarett gemacht hast.
Ja, natürlich schon.
Das war ja immer, ich habe ja meine Jugend damit verbracht, irgendwelche Kabarett-Rezensionen zu machen. Und,
darf ich mir eine Zwischenfrage stellen? Wirst du darauf noch drauf angesprochen, auf deine Kabarett? Zeit?
Ganz, ganz wenig. Ich hätte damals, als ich damit aufgehört habe, gedacht, dass es viel mehr bleibt und es jedes Mal nach Konzerten Leute kommen und sagen, was macht eigentlich Edda?
So, genau. Und ich bin einer von diesen Leuten, der dann sagt, okay, das nächste Mal, dass ich Ina Müller dann wahrnehme, ist, dass sie, in einer Art, die mir jetzt persönlich auch nicht menschlich sehr nahe ist, im Fernsehen auftaucht, leicht angeheitert, Wolfgang Niedecken ausquetscht.
Aber so hast du mich doch auch kennengelernt, besoffen auf dem roten Teppich.
Ja, aber privat. Und nicht im Fernsehen. Und das war's. Und dieser Bruch, und dann aufzutauchen in einem Umfeld, der sprechenden Butterklotzes, Egger von Hirschhausen, dann in diesem Reigen der ARD-Unterhalter aufzutauchen, war für mich, mein Lebensglück ist, wenn ich eines Tages noch in der Lage bin, als Kabarettist durch deutsche Kleinkunsttheater zu touren, dann bin ich mit allem zufrieden. Es ist total ewig schon formuliert,
in deinen Augen sehe ich ein Ziel.
Es gibt natürlich, ich sag mal, Etappenziele, zum Beispiel sowas wie eine Wohnung abbezahlen. Fernsehen ist ja kein Ziel. Ist für dich Fernsehen wirklich, Fernsehen ist ja eine Brückentechnologie.
Ehrlich gesagt, ich mache gerne Fernsehen und ich bin immer dabei, mit meiner Firma, mit der ich arbeite, irgendwelche neuen Dinge, ob die dann gut sind oder nicht, weiß ich gar nicht, zu entwickeln, um sich nicht nur auf ein Ding zu verlassen, aber ich mache gerne Fernsehen. Ich dödel da gerne rum.
Ich mache das voll gerne.
Das würde mir fehlen.
Ja, aber ich denke so als die Definition des persönlichen Glücks, also wenn man nicht, wenn man ich habe nicht, ich denke nicht, ich liege nicht auf dem Totenbett und denke, mein Leben ist weggeworfen. Wenn mir das gelingt, wenn alles vorbei ist und hier Radiosendung Olli abhaut, irgendwie mit der, auf AIDA irgendwelche Shows moderiert oder keine
mit
Ahnung.
Mit Ina zusammen.
Mit Ina zwei.
Ne? Ja.
Machen wir uns mal nichts vor. Das kann schneller passieren, als man denkt. Ich möchte einfach nicht so eine traurige Gestalt sein, wie so mancher Altshowmaster, der dann irgendwie nochmal quasi mit 70 nochmal versucht, da irgendwie was Neues.
Jetzt hören wir erstmal Smash Mouth mit dem Song Why Can't We Be Friends?
Nein, wir hören jetzt Dagobert und 10 Jahre. Dagobert 10 Jahre ist ein ganz tolles Album Afrika und den finde ich wirklich gut. Und ich finde, das erste Album war schon underhyped und
dann
das zweite
auch. Dann hören wir jetzt den schmierigen Schlagerrock von Dagobert für Jan Böhmermann. Ja,
was denkt jetzt Dagobert zum Beispiel über das, was Olli Schulz gerade gesagt hat?
Ist mir völlig egal,
was Dagobert. Ich glaube, dass Dagobert denkt, da hat Olli Schulz aber mal recht.
Ja.
Der nimmt ja nun seine Musik selber nicht ernst.
Nee, sonst würde der nicht im Fernsehgarten auftreten und ironisch klatschen. Das ist doch der Gag da dran. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das ernst nimmt. Der hat einen Peak überlegt. So, jetzt ist hier Dagobert und dann geht's weiter mit Ina Müller, unserem Gast. Du bist unser erster weiblicher Gast.
Endlich
es fängt
mal.
Hier sehr bissig an. Ich finde das gut. So habe ich es erwartet. Eine Sendung mit Spannung und wo ich so ein bisschen zwischendurch hier auch mal dafür sorgen muss, dass die Wogen geglättet werden. Am Ende werdet ihr die besten Freunde sein. Hier ist jetzt doch Why Can't We Be Friends von Smash Mouth. Dagobert will keine Sau hören. So, hier, Smash Mouth, Why Can't We Be Friends?
Ja, ich meine, so wie er sagte ja schon, so, er könnte jetzt mit seiner Frau zu Hause sitzen. Wie lange hält er das aus? Die Frauen springen deswegen meistens ab, weil wenn du in der Klicke hängst, dann hat man ab und zu mal irgendwo was. Deswegen macht die Frau die Klicke nicht. Ja, du wirst immer besser.
Wir werden auch immer besser. Hier ist Sanft und Sorgfältig.
Naja, wir werden nicht immer besser.
Heute haben wir unseren Gast. Es ist die letzte Sendung vor der Sommerpause. Oh. Und ich bin so glücklich, dass du bist wirklich aus Hamburg hierher gekommen.
Ja.
Ich habe auch
wirklich wahr?
Man muss
gestern
das so sagen.
Abend sogar schon mit dem letzten Zug und hatte ein Hotelzimmer hier am Griebnitzsee, was wunderschön war, weil sie gaben mir die Hochzeit.
Ich dachte ja, dass wir noch zusammen irgendwie Abendbrot essen.
Ich wollte ja mich mit Olli treffen, aber Olli ist ja so ein Wackelkandidat, wenn es um Dates geht. Und ich mache zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Ja, was ich nicht mehr mache, niemals nach Ollis Dates einen Flug buchen oder Züge raussuchen.
Hast du auch noch nie gemacht?
Doch, drei,
du hast
viermal.
Hast du einen Flug gebucht für mich?
Simsen, warten, bis irgendwann kommt, ach scheiße, als hätte man gar kein Date. Heute Abend gehe ich da und dahin und man denkt, wieso, wir hatten doch gesagt, wir treffen uns. Und das Schöne ist, beim Zug ist es ja egal. Ich wohne am Hauptbahnhof in Hamburg, dann latsche ich halt eine Stunde später los oder treffe jemand anders hier in Berlin.
Du hast genug Freunde in Berlin,
aber
oder?
Ich liebe dich ja trotzdem, Olli.
Ich liebe dich
Problem
auch
ist, du
sehr.
Kannst es nicht zerstören.
Und weißt du, was
weil ich weiß.
Und mir ist gerade aufgefallen, es kommt mir immer so vor, als wenn das noch eine relativ frische Geschichte mit uns beiden ist. Aber ich war 2007 in deiner Sendung. Wir kennen uns schon, sage und
ewig.
Schreibe, 8 Jahre kennen wir beide uns schon. Ja. Sie haben natürlich auch mal Momente, da hattest du mal was mit jemandem und ich.
Ja,
und dann
ja.
aber für wir uns immer wieder zusammen.
Zueinander hingezogen.
Und ich freue mich wahnsinnig. Ich habe dich ein bisschen bearbeiten müssen, dass du zu uns in die Sendung kommst. Weil du auch ein bisschen gezweifelt hast natürlich. Da gibt es diese alte Geschichte mit Jan Böhmermann. Aber ich weiß, dass du unsere Sendung regelmäßig verfolgst. Und ich weiß auch, dass Jan und ich schon öfter mal deinen Namen hier gefallen lassen haben und nicht im negativen Sinne. Und dass Jan auch schon ein paar Mal versucht hat, sich zu entschuldigen für diese ganze Geschichte. Weil ihm das auch ein bisschen leid tut. Weil er natürlich auch ein bissiger Satiriker ist, der sich abgrenzen will.
Und
ich möchte in dieser Sendung heute, das muss ich einmal sagen. Haltet mal beide die Klappe kurz, ihr könnt gleich so viel reden. Ich möchte in dieser Sendung heute beweisen, dass ihr ein harmonisches, vor allem Medienpaar wärt, weil ich habe was vorbereitet. Wir machen heute ein kleines Rollenspiel in dieser Sendung.
Oh,
und zwar,
wie Sarah Connor und Mark Terenzi,
ja,
oder wie Seal und Heidi Klum, wenn der Sex nicht mehr läuft, macht man ein Rollenspiel.
Genau, deshalb hört man ja diese Sendung, weil hier sowas eigentlich nicht stattfindet.
Eben.
Olli.
Ich habe aber.
Das geheimnisvolle Geräusch kommt jetzt, oder was?
Nein, ich mach schon mal den Trailer an. Ich bin heute Gast.
Du hast was produziert, einen eigenen Trailer für uns?
Ich bin heute Gast in eurer Sendung.
Aber keine Termine wahrnehmen können. Bei mir sagt er auch immer ab.
Ja, ja.
Und zwar
aber
wegen irgendwelcher fadenscheiniger Sachen.
Gut, dann tut es ja nicht mehr weh.
Warte
das
mal.
Ist das Gute daran.
Wir machen nachher Folgendes. In der zweiten Stunde bin ich mal für einen Block Gast und ihr beide müsst mich interviewen. Und dann heißt die Sendung nämlich so. Pass auf.
Sanft und sorgfältig mit Jan Böhmermann und Ina Müller.
Oh, klingt auch nicht schlecht. Vor allem mit so einem Kulturtouch, dieses Klavier.
Genau.
Wie heißt nochmal der Typ, der bei 3 nach 9 am Klavier sitzt?
Böttcher.
Genau. So einer. Das wäre eigentlich unsere Show. Und Giovanni Di Lorenzo würde die Interviews vielleicht im Publikum führen mit Keule. Und wir dürften aber auf den coolen Stühlen sitzen.
Hast du schon mal das Angebot bekommen, so eine NDR-Talkshow? Warst du mal für die Nachfrage für Eckhard von Hirschhausen oder so im Gespräch?
Du auch?
Nee. Ich hab's mir mit dem NDR ganz früh verbockt. Ich hab's mir mit dem NDR ganz. Du bist echt, das muss man wirklich mal sagen, du bist das Flaggschiff vom NDR, glaube ich. Du bist der größte Star, den der NDR zu bieten hat. Ganz, jetzt musst du gar nicht mehr
Würdet ihr gerne so eine Talkshow moderieren?
Ich würde sie manchmal gerne moderieren, weil ich muss ganz, jetzt Hand aufs Herz, ich war bei 3 nach 9 mit Judith Rakers und Giovanni Di Lorenzo. Und ich war schockiert, wie lahm die beiden moderiert haben. Das sage ich jetzt ganz ehrlich, ich war total geschockt. Da saßen Dietmar Behr, da saß Manfred Krug, ich war da, geiler Gast, was gibt's noch Geileres als Olli? Und die beiden haben das runtermoderiert, als wenn gleich die Welt untergeht.
Du, aber die müssen das einmal im Monat machen, das ist natürlich das lahm natürlich, ne?
Judith Rakers hat mich nur angeguckt, als wenn ich irgendein Freak bin. Und Giovanni Di Lorenzo hat auch wie Markus Lanz so mich als so ein Freak nur dargestellt.
Ich glaube, für Judith bist du auch ein Freak.
Ja, für Judith ist, glaube ich, jeder ein Freak. Keine Ahnung.
Der ohne einen Teleprompter moderieren kann.
Würdest du denn, Jan, nicht ganz gerne so eine NDR-Talkshow? Nee. Vielleicht die 3 nach 9, wenn Giovanni irgendwann sagt, ich will nicht mehr?
Da kann ich, glaube ich, intellektuell überhaupt nicht mithalten.
Würdest du Nein sagen, wenn die dich ganz ehrlich fragen, ob du mit Judith Rakers 3 nach 9 moderierst?
Ganz bestimmt.
Weil du ja diesen Bremen-Bezug auch hast.
Ja, aber ich glaube, ich würde die Zeit nicht finden, einmal im Monat einfach. Ich glaube, das ist eine Sache, die...
Was verdient man eigentlich, wenn man eine Talkshow?
Ich würde sagen, nicht mehr.
Das weißt du doch, oder?
Nicht mehr als 5.000, schätze ich auch.
Es sei denn, du bist. Also, ich glaube, Barbara kriegt mehr, alle anderen, glaube ich, 5.
Ja, ich glaube auch, Barbara Schöneberger wird wesentlich mehr bekommen.
Nicht wesentlich,
vielleicht 5,5.
Mehr.
Ist das was für. Ich glaube, ich könnte mir das vorstellen, dass ihr beide zusammen eine Talkshow macht. Und
ich glaube, dass die Talkshow für eine andere Richtung gedacht ist. Ich glaube, sie ist dafür gedacht, Menschen ernst zu nehmen, sie auszufragen. Wenn der Bauer aus dem alten Land kommt und seine Äpfel, dann probieren alle Äpfel. Sowas könntest du mit mir nicht machen. Oder wenn ein Käsemacher kommt und der verteilt seinen Käse in der Runde.
Weil man die anmerken würde, die interessiert es dann nicht.
Das merkt man mir an und ich nehme es nicht ernst und ich werde dann flapsig und das ist nicht.
Aber du kannst doch auch, also mal ganz ehrlich, ich habe das ja gesehen, ich war ja neulich Gast bei dir in der Sendung. Kann man euch schon sagen, dass sie aufgezeichnet war? Mhm. Ines Nacht. Und du, ich glaube, du moderierst dann wirklich so 3-4 Tage am Stück, 3-4 Sendungen. Mhm. Danach musst du, also das könnte ich nicht. Du warst jeden Tag am vierten Abend und da wäre ich komplett
getillt. Ich hatte
keine
Fragen mehr. Ich habe dann gemerkt, ich habe keine Fragen mehr.
Warum kannst du das nicht sagen? Weil es
kostenmäßig nicht anders machbar ist. Denn wir müssen diese Kneipe, die es ja wirklich gibt, also die wirklich da ist und geöffnet ist, die müssen wir für eine Woche mieten. Die wird dann lahmgelegt. Das musst du bezahlen. Du musst die ganzen Lichtmenschen bezahlen, die diese Kneipe ausleuchten. Du musst die ganze Technik, die nicht groß aussieht, die aber da ist, du musst die ganze Hardware, Software, alles da einbauen. Und dadurch muss es gemacht werden. Es muss im Sommer gemacht werden, weil mit die Shanties nicht erfrieren vorm Fenster. Es muss um 10 Uhr abends gemacht werden, weil es dunkel sein muss. Wir haben so viele Scheißhindernisse eigentlich bei dieser Sendung, dass man sich manchmal überlegt, sollen wir nicht einfach den Schellfischposten in ein Studio bauen? Nein.
Ja, aber wenn du bist doch in der ARD, ich kenne das ja auch als ARD-Mitarbeiter, ich habe da meine Ausbildung gemacht und bin da seit 10 Jahren. Es wäre doch toll, wenn man sowas, ich denke immer, sowas mit mehr Geld machen könnte, dann müsstest du das eben nicht...
Ist es nicht so, dass wir jetzt gerade gelesen haben, wo das Geld geblieben ist?
Bei Tommy.
Ja, wenn der 2 Millionen, wer hätte dafür die 20 Jahre lang ihn das nachmachen können?
Aber ehrlich,
30.
Millionen hat der pro, wetten das bekommen?
Nein, der hat 4,8 Millionen bekommen für ein Jahr und dann ist nach einer Hälfte, glaube ich, seine Vertragslaufzeit, musste er keine Sendung mehr machen, hat das Geld trotzdem noch bekommen. Aber der Unterschied ist, klingt jetzt wieder so Verständnis, aber das ist wirklich Werbegeld gewesen. Das ist ja die Tochterfirma vom WDR, das ist nicht der direkte Gebührenzahler. Aber ich denk manchmal, das kostet einfach Geld. Und wenn du die amerikanische oder englische Unterhaltung anguckst, da hat jeder fucking Assistant und da sind die Produktionsbedingungen so, dass du dich wirklich auf den Inhalt konzentrieren kannst. Und das wäre doch geil, wenn sowas wie Inas Nacht wirklich einmal die Woche auch aktuell laufen würde.
Das wäre super, weil dann könnte man auch mal aktuellere Themen nehmen. Ich kann nie Fußball einladen, weil Fußball ist so, nicht mal der Trainer kann kommen, weil es ist
aber
einfach.
Aber mit Fußballern, was willst du denn da auch reden mit Fußballern?
Ach, ich kann toll mit Fußballern
wirklich?
Reden. Ja, ich kann es gut, ja.
So, jetzt hören wir erstmal einen Song von Ina Müller, den ich sehr, sehr gerne mag. Gott. Wir spielen deine Songs. Hier ist Marc. Ich rechne immer noch um Marc um. Ich liebe das Lied. Das war das erste.
Oliver Marc?
Ich heiße auch Oliver Marc. Und weil ich dieses Wort spiele, ich muss wirklich sagen, ich liebe das Lied. Und das hören wir jetzt von Ina Müller, Marc. Und das war der erste Song, bei dem ich gemerkt habe, wie cool, dass du wirklich mit Frank Ramon, mit dem schreibst du zusammen die Texte, dass ihr ein wahnsinnig gutes Gespann wart. Ich habe mich sehr geärgert, dass ich das Wortspiel nicht hatte. Mhm. Wirklich. Hier ist Marc von Ina Müller.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Love Time mit Jan und Ina. Love Time.
Hallo, hier ist die Love Time mit Jan Böhmermann und Ina Müller, beziehungsweise höflicher wäre es Ina Müller und Jan Böhmermann. Da siehst du wieder mein Problem. Ego-Problem, ihr riesiges Ego-Problem.
Darf man nicht heute sagen, was man will?
Ja, ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Aber wir sind Alpha-Tierchen und uns untergeordnet ist unser Beta-Tierchen auf der anderen Seite.
Hallo.
Ich glaube, was uns zusammen, Olli Schulz, was uns zusammenbringen könnte, Ina, ist ein gemeinsamer Feind, habe ich gedacht.
Ja?
Ja. Ich glaube.
Aber ich höre ja eure Sendung als großer Fan, ne? Und ich sehe aber auch deine Sendung, die Donnerstagabends immer. Ich bleibe sogar länger wach und gucke sie im Original.
Linear, du bist das.
Ich merke natürlich auch, die Sendung ist ja nicht für mich, für die Frau um die 50 gemacht, aber trotzdem verstehe ich alles und sie unterhält mich sehr und ich finde die ganz toll. Ich kann nur, wenn wir jetzt sagen, ein gemeinsamer Feind, deswegen höre ich ja, wie oft du hatest und wogegen du hatest. Ich kann mir das nicht so richtig erlauben, ehrlich gesagt. Man haut mir das so um die Ohren. Es ist immer Neid. Es wird ja nie als konstruktive Kritik angenommen. Das heißt, wenn man heute zum Beispiel sagt, ich bin jetzt nicht Fan von Helene Fischer, kann mit der Musik nicht so viel anfangen, zack, Neid.
Ja, also aber du machst seit 8 Jahren Inas Nacht, ne? Du kannst mir ja auch nicht erzählen, dass du seit 8 Jahren nur Gäste in deiner Sendung hast, die du wahnsinnig toll findest.
Nee, manchmal laden wir auch Gäste ein, wo ich denke, lad mal ein, mal gucken, wie der ist.
Ja.
Aber dann geht's mir so, wie es euch ja anscheinend, wie ihr gerne mal erzählt, auch geht. Dann lernt man die kennen und findet die leider nett.
Ja, aber das ist ja immer so. Das ist ja immer so. Und wenn es danach geht, wen man nett findet und wen nicht, dann wären wir alle eine große Gemeinschaft und würden uns an den Händen anfassen. Aber wahrscheinlich ist Helene Fischer auch wahnsinnig nett, aber ich finde das trotzdem
einfach... Warum auch nicht, denke ich dann immer. Warum sollen die Leute eigentlich, die man einlädt und denkt, mal gucken, wie der ist, warum sollten die eigentlich nicht nett sein? Wie muss eigentlich einer in einer Sendung sein, damit man rausgeht und sagt, Mann, ist der aber scheiße.
Ey. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Sendung, das habe ich dir auch schon mal so gesagt, als Rolf Eden bei dir war in der Sendung. Rolf Eden, muss man so sagen, ist 85 Jahre alt. Ja. Der hat einen zotigen Assi-Spruch nach dem anderen gebracht über Junge. Ja, wenn eine Frau 25 ist, ist sie mir schon so. Und hat auch die ganze Zeit sich so weggedreht. Den habe ich als äußerst, auch wenn man vielleicht sagen kann, dass der schon, dass die Festplatte bei dem schon wegformatiert ist im Kopf, muss man ganz ehrlich sagen, das habe ich als äußerst unangenehm empfunden. Und vielleicht hast du es anders gesehen. Aber da denke ich mir manchmal, Mann, jetzt muss ich mit so einem Typen, der sich sein ganzes Leben damit brüstet, dass er junge Frauen gevögelt hat, irgendwie mit dem mir jetzt irgendwie meine Sendung füllen.
Ach, irgendwie wollte ich den einfach einladen, solange der noch kommt. Hört sich jetzt doof an, aber solange der, im doppelten Sinne, solange der irgendwie, weil ich finde, der passt da rein. Der spielt ja in Berlin auch immer in so einer ähnlichen Kneipe, sitzt da ja auch noch am Klavier. Mir war nicht klar, dass er diese Rolle noch so dermaßen spielt. So nach dem Motto, wenn er denn so Sachen sagt wie, kannst du mal mit mir runter aufs Klo kommen, dann zeige ich dir, was da noch geht. Da, ich bin jetzt nicht wahnsinnig emanzipiert, aber da reißt mir auch die Hutschnur. Und da habe ich dann auch keinen Bock, freundlich zu bleiben.
Bei Rolf Eden ist es ja eingrenzbar, da weißt du ja, was passiert.
Das ist ja auch sein Job
sozusagen. Genau, und ich finde es eher schwierig, wenn du dann Leute einlädst, wo du eigentlich im Anfang denkst, das kann ganz nett werden. Und dann bist du doch extrem enttäuscht von irgendeinem Idol, was du vielleicht gehabt hast oder wirklich dann echt Leute, die du für ganz okay hältst, dann megamäßig Allüren haben. Und in der Biografie von Thomas Gottschalk, aus der ich jetzt ja seit Wochen zitiere, steht auch immer wieder, was man wahrscheinlich, du wirst es auch bestätigen können, die Stars, die größten Stars sind oft die freundlichsten und schwierig wird es immer in der Entourage. Harald Schmidt hat immer gesagt, die Guten kochen auch nur mit Wasser, alle anderen setzen nur einen Topf auf und das ist es eigentlich auch. Also die Stars sind eigentlich extrem unkompliziert.
Mir tut es immer so leid, wenn Sänger in die Sendung kommen und dann haben die so beschissene Manager und man spricht später mit dem Sänger und sagt, ja schade, dass wir das und das Lied nicht machen konnten. Ja, wieso nicht, sagt dann immer der Sänger. Ja, und dass ich da und da nicht das und das machen konnte, wieso nicht? Am Ende stellt sich immer raus, dass der Manager einfach pimmelmäßig für sich entschieden hat, was da jetzt gesungen wird, was gemacht wird, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Und dem Sänger wäre es alles total egal gewesen. Er hätte sich eigentlich auf alles eingelassen.
Hast du das eigentlich einen Manager, der sowas macht für dich?
Nee, extra deswegen nicht.
Du regelst auch die meisten Sachen, entscheidest du selber, oder?
Aber das Management ist doch nichts für die Entscheidung da, oder verstehe ich das falsch?
Doch, anscheinend
Management nimmt ja doch keine Entscheidungen ab.
Bei vielen Künstlern ist es der Fall.
Bei Lena oder was?
Bei jungen Leuten auch noch so. Ich glaube, bei Lena Meyer-Landrut ist es bestimmt auch noch so ein bisschen der Fall. Oder bei irgendwie Leuten,
die habe ich wieder auf dem Grazia-Cover eben gesehen, im Flug. Das ist wirklich, das ist leider. Ina, ey, ich finde das einfach nicht, ich finde, dass man kann nicht ignorieren, dass das eine ganz tragische Stargestalt ist. Ich kann das nicht ignorieren. Ich gucke mir das immer an und denke so, megamäßig gehypt wie Nicole, einmal in Europa quasi durch die Manege gezogen und danach wieder zurückgeworfen und dann so nach dem Motto, jetzt versuch mal alleine alleine klarzukommen. Es funktioniert einfach nicht. Und es ist vor allem wirkt es auf mich so, als wäre das auch für sie nicht gesund. Ich will da jetzt nicht pädagogisch.
Ich glaube, dass Lena sich unheimlich für Mode interessiert, ehrlich gesagt. Ich sehe sie viel mehr als Modefrau, als Model.
Du brauchst dann halt noch eine andere Plattform. Nur Mode reicht bei den meisten halt nicht aus.
Nee, aber hat sie ja. Sie hat Musik und Mode.
Ja, aber du bist ja immer so höflich und diplomatisch. Ich finde es toll, dass Lena interessiert sich einfach wahnsinnig für Mode, ist aber schlecht, wenn man dann ein Album rausbringt und singen will.
Ja, aber das weiß sie, glaube ich, auch. Und es gibt garantiert eine Plattenfirma, die ihr das sagt. Und es gibt die andere Frau, oh Gott, Frieda Gold. Frieda ich finde, Gold. Der geht's genauso. Die interessiert sich eigentlich für Mode, für Shooting, für sich anmalen.
Also das ist auch wirklich unerträgliche was Musik, Frieda Gold. Da wird ein Eurobeat genommen, wie dieses My mommy got no money. Und dann singt die darüber. Das ist schon fast Körperverletzung, ganz ehrlich. Das ist für mich nicht zu ertragen.
Aber über Helge Fischer nicht Schlechtes
was?
Sagen wollen.
Ganz ehrlich, Kumpels, ich habe mit einem Kumpel zusammen 1000 Mark, André, habe ich Frieda Gold lief im Fernsehen. Ich meinte, das ist richtige Scheißmusik. Und er meinte, ja, aber die Olle sieht ganz geil aus. Und so denken dann, und dann kaufen das Leute.
Aber geht doch.
Ja, aber so, und
warum
die Leute kaufen,
die Leute kaufen
nicht Frieda Gold, weil sie denken, das ist Musik, die tiefer in die Haut geht, sondern weil die Olle ganz geil
ist. Aber ist das nicht auch das Motto von Helene Fischer eigentlich? Ist das
aber
nicht
habt ihr denn Lenas Album eigentlich mal gehört?
Ich habe das Album gekauft
das klingt
und gehört.
Wie Ellie Goulding.
Warum hast du es gekauft?
Weil ich allem eine Chance gebe, weißt du?
Ich finde, wenn man Ellie Goulding jetzt nicht ständig hört, wie ich Ellie Goulding nicht höre, und ich höre Lenas Album, dass sie wahnsinnig sich infantil, also wie so ein elfjähriges Kind anhört, was eine Pop-CD macht.
Ja, und den habe ich gesehen bei dem Eurovision Song Contest, dann hat sie danach auf der Hamburger Reeperbahn, das ist auch übrigens eine sehr erbärmliche Veranstaltung, wenn auf der Hamburger Reeperbahn die Eurovision nochmal von Barbara Schöneberger oder irgendjemand moderiert wird und du weißt ganz genau, wenn du aus Hamburg kommst, da sitzen 50 Besoffene vor der Bühne, die sowieso da wären, ansonsten ist da keine Sau mehr und dann kommt Lena Meyer-Landrut mit so zwei dicken flochtenen Zöpfen und macht so eine Movements mit auf so High Heels und move so, als wenn das so die große Madonna-Show ist. Und du weißt genau, das verpufft jetzt einfach mal ins Nirgendwo. Das ist also ein ganz... Ich habe damals gearbeitet, als MTV mit Ray Cox auf der Reeperbahn was moderiert haben. Und da haben den alle mit Bierbechern beschmissen.
Das war das Reeperbahn-Festival.
Die Reeperbahn-Festival. Ja. Und er hat danach auch aufgehört. Er meinte, er würde noch nie so erniedrig. Das war das Ende seiner Karriere. Also das müsste man den Machern vom NDR und der ARD mal sagen, dass auf der Reeperbahn moderieren, auf diesen beiden Holzbühnen, die da mal vor Jahren hingestellt wurden, weil der Platz so hässlich ist, dass da nur Alkoholkranke davor stehen, die...
Ich finde, man müsste mal sagen, wenn die Show nach dem Eurovision weiterläuft bis 3 Uhr nachts, dass man vielleicht mal den Kran abbaut, damit der nicht immer über diese 5 verbleibenden Gestalten fährt.
Ja, genau.
Aber dem Publikum zeigt, was da eigentlich wirklich
ist. Die schon die eigene Musik im Kopf hören und gar nicht mehr das, was aus den Boxen kommt. Ich habe den Eurovision Song Contest, ich war in Brüssel an dem Wochenende und hab's dann irgendwie mit BBC-Kommentar gesehen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, weil der BBC-Kommentar das anders als Peter Urban, der offensichtlich wirklich glaubt, unser deutscher NDR-Kommentator, dass das eine tolle Show ist.
Aber Peter Urban ist ganz süß.
Ja, es ist egal. Ist jetzt, ja.
Nett
sind sie alle. Und der BBC-Kommentator hat wirklich sich über jeden Dress, über jedes Lied lustig gemacht, wie sich das eigentlich auch gehört. Weil es guckt niemand, den Eurovision Song Contest ironiefrei. Und der hat es einfach verinnerlicht. Und ich habe gedacht, gleich kommt Barbara Schöneberger mit unserer Punktevergabe. Jetzt reißen wir Deutschen das raus gegenüber dem mazedonischen Fernsehen oder irgendwelchen Albaniern, wo den Frauen die Augenbrauen in der Mitte zusammenwachsen und so. Und dann steht da Barbara Schöneberger in so einer Nougat-Praline, wo da irgendwie so ein Flügel fühlt sich offensichtlich selber unwohl in dem, was sie da gerade anhat. Und man denkt so, oh Gott, das deutsche Fernsehen ist viel näher an Osteuropa dran, als wir das, glaube ich,
stimmt, die hatte so einen halben Kragen.
Das war wirklich, und ich frage mich, warum kann ich ein deutscher Kommentator einfach mal wirklich... Hast du nicht mal Lust, mit mir den Eurovision Song Contest zu kommentieren?
Logisch. Aber uns lässt man doch nicht, Jan.
Es gab doch mal die Anfrage von Puls und haben wir das nicht gemacht, weil die gesagt haben, wir können das machen.
Wenn, dann mache ich es für die ARD direkt hier. 30.000 Euro, eine Gage und dann wir beide.
Mich würde es ja ohne Gage machen.
Okay, ich auch. Müssen wir wieder Pause machen? Wir kommen langsam in Fahrt. Ina, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Ich habe noch ein paar Sachen vorbereitet. In der zweiten Stunde wird es wahnsinnig schön.
Ist die Stunde schon wieder rum?
Nein. Die erste Stunde, wir sind noch mittendrin, aber wir machen heute noch die großen 5.
Susanne, kannst du einmal Hallo sagen? Einmal Hallo sagen nur.
Hallo.
Ja, das ist Susanne, weil Susanne hat gerade gemacht und das finde ich immer blöd, wenn man dann nicht weiß, wie sie dann wirklich klingt.
Ich habe Susanne endlich mal kennengelernt, die ja für mich ein Phantom war jetzt über die Jahre, seitdem ich euch höre. Es gibt sie wirklich.
Und weißt du was, Jürgen König lernst du nachher auch noch kennen, der erwartet dich in seiner eigenen kleinen Schnittkammer. So, hier ist ein bisschen Musik und dann sind wir gleich wieder da.
Oh, mit dem habe ich auch angelegt, aber das können wir ein andermal besprechen.
Das ist der euch immer rausreitet, wenn ihr wieder Scheiße gebaut habt.
Immer
der Olli wieder das Haus Wessel singt.
Ich habe vor 2 Nächten geträumt, dass meine Freundin ein Kind mit Jürgen König hat. Das ist einfach... Und dann habe ich mir,
heute Nacht geträumt, dass mir aus meinem Arm ein Krebsgeschwür wächst. Und dann konnte ich das immer fühlen. Und dann bin ich überall rumgelaufen und habe gesagt, fühl mal. Und kennt ihr den Moment, wenn man dann aufwacht und da ist nichts? Das war so schön.
Ach ja, das ist gut. Das kenne ich auch.
Ich träume ja nie.
Du hast mir mal eine ganz...
Du träumst bestimmt die schlimmsten Träume von uns dreien.
Das glaube ich auch, Jan Böhmermann.
Wirklich.
So, Sweet Dreams Are Made of These. Here is the Eurythmics.
Sehr schön.
Bis gleich.
Annie Lennox.
So, jetzt möchte ich mal auf eine Sache kurz zu sprechen kommen, die ja nun wirklich, aber witzig, ihr kommt aus der gleichen Ecke beide. Ihr seid beide aufgewachsen in Norddeutschland, in der Nähe von Bremen.
Ich bin in Bremen.
Jan hat bei unserem Treffen damals, was so nett war, beim Comedy-Preis, hat damals erzählt, dass er schon mal bei mir in der Apotheke in Fegesack, in der Flora-Apotheke im Blumenthal, genau, in der Landrat-Christian-Straße, genau, gegenüber von der Vulkan-Kämmerei.
Mein Chirurg, ich habe mir den Arm gebrochen, ja? Und mein Chirurg, Dr. Ebecken, war damals da und er praktiziert, glaube ich, nicht mehr mittlerweile, ist alt geworden. Und da bin ich dann tatsächlich in die Apotheke gegangen, konnte mich noch da an die Frau mit den Locken erinnern.
Mhm. Ist schmierig jetzt, aber du warst doch die attraktivste Apothekerin in ganz Norddeutschland, oder?
Ich weiß nicht, warum er sich erinnern kann.
Ich glaube nicht, dass man sich als Kunde wirklich an die Verkäuferin erinnert. Ich meine, Fegesack und Blumenthal ist ja klein da, das ist ja wirklich sehr dörflich und da konnte man sich schon dran erinnern, zumal das immer verbunden war mit dem Schmerz eines Armbruchs.
Ja,
deswegen
ja. Gab ja immer Hilfe. Und
wie lange hast du denn wirklich als Apothekerin gearbeitet?
12 Jahre.
12 Jahre hast du dann gearbeitet? Und hast du es auch noch gemacht in der Zeit, in der du Kabarett gemacht hast?
Ja, die ersten 3 Jahre habe ich noch halbtags gearbeitet. Also immer alle Stunden auf Montag, Dienstag, Mittwoch und dann am Wochenende nach Berlin gefahren und in der Bar Jeder Vernunft Nachtshows gemacht, in denen Eckart von Hirschhausen gezaubert hat und Queen Bee gesungen hat.
Das ist ein toller Zauberer.
Zaubern kann er auch noch.
Kann er sich mal wegzaubern.
Als Apothekerin, ich höre das von Leuten, die deinen Job machen, oft, es ist so ein leichter Ekel dabei vor den Kunden, die reinkommen. Oder ist das bei dir nicht so gewesen? Dass du immer weißt, okay, der jetzt da kommt, der hat irgendwo einen Pilz, der hat irgendwo eine Krankheit, wenn der mich anfasst, da muss ich direkt mal zum Seifenspender gehen.
Das Gute ist, du hast ja diesen HV-Tisch, der immer Tresen genannt wird, aber heißt eigentlich Handverkaufstisch. Den hast du ja immer dazwischen. Du hast ja die Distanz. Es sei denn, sie sind noch so fit und schleudern dir das offene Bein auf den Tresen. Und dann gab es eine Phase, wo es auf einmal modern wurde, dass man den Frauen Stützstrümpfe anprobieren musste. Es wurde eine Kabine gebaut und in die konntest du reingehen und dann wurden Stützstrümpfe anprobiert. Das fand ich sehr unschön. Dann kam diese Phase, wo wir gesagt haben, wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Das heißt, Ding Dong, wer geht? Keiner geht, weil wir immer Angst hatten, es sind wieder Stützstrümpfe. Ob es das heute noch gibt, weiß ich nicht. Ich glaube, heute wird das irgendwo angepasst.
Und da gibt es doch so Fußläden für oder sowas.
Ja, würde mich interessieren, wie kennst du dich gut mit den Medikamenten aus? Opiate, ähnliches, Upper, Downer?
Nee, ich weiß nur, was ein Riesending für mich war, dass Diclofenac jetzt nicht mehr verschreibungspflichtig ist, weil das ist ja eigentlich das beste Entzündungshemmende und beste Schmerzmittel. Und das kriegt man jetzt frei verkäuflich. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Und ansonsten bin ich dann nicht mehr...
Zu deiner Zeit als Apothekerin, gab es da schon Viagra? Oder war Viagra?
Nee, war noch kein Thema.
Ich glaube, das ist Ende der 90er oder Mitte der 90er, ne?
Ich weiß nicht, wann ist Viagra groß geworden?
Weiß ich nicht.
Sehr gut.
Oh, gefällt Gott. Mir so gut, wie wo ihr immer sagt, Füße ist ein No-Go.
Ja, Füße ist ein No-Go. Ist ja auch wirklich. Bist du auch kein Fußfan?
Nee, überhaupt nicht. Ich finde, wir hätten uns allerdings in meiner Sendung fast unsere Füße gezeigt. Oh, nee. Aber du hast gesagt, nee, lass mal.
Ollis Füße sind ein Abschalter, sind echt ein Abschalter. Sogar im Radio.
Jetzt, weil ich kann mich ausmachen.
Ich kann die jetzt mal rausholen. Nee, Füße. Will ich.
Aufgrund eurer Gespräche ist mir nie klar, hat er jetzt schöne oder nicht schöne? Oder sind sie schön, aber sie riechen.
Wenn Ollis Füße, dann kommt das THW und die ABC-Truppe vom RBB kommt hier rein und dann müssen wir alle in den Bunker, wenn Olli die Füße rausholt.
Ach, das ist Quatsch. Ich habe damals für Neo Paradise dieses Ding gemacht, wo ich meine Füße im Aquarium hatte. Da musste man aber auch sagen, da hatte ich gerade eine Entzündung am großen Zeh. Und deswegen sieht das ein bisschen unpassend aus.
Der große Zeh, das ist ja ein Zeh, ist der große Zeh, nicht alle Zehen.
Naja, hast du schon mal, hat dir schon mal ein Mann deine Füße im Mund genommen, Lina?
Nee, ich stehe auf sowas gar nicht.
Ich
muss ein bisschen dazu sagen, dass ich so, was so Nägel und Füße und so angeht, ich habe auch so einen Nagelekel. Also ich finde. Fingernägel müssen einfach da sein, die dürfen nicht so lang sein. Ich mag dieses Bemalen, was ihr ja auch immer sehr hatet hier in eurer Sendung. Oh Gott, ich sehe die Brötchentüte. Olli holt die Brötchentüte.
Ich hab so einen Hunger.
Da hat Ina vor der Sendung gesagt, dass sie uns mittlerweile, wenn wir nur essen würden, wenn Wetten das noch im Fernsehschirm wird, könntest du auftreten, Olli und Jan am Essen erkennen. Und da sagtest du, Olli atmet beim Essen vor allem immer so.
Er atmet beim Essen und er spricht unprofessioneller. Wenn er dann isst und spricht, dann kommt noch mehr Schmatzluft.
Ja.
Ich habe diese.
Jan ist da ein bisschen professioneller.
Ich habe einfach Manieren.
Aber ich möchte auch an dieser Stelle sagen, die Leute, die euch dafür angreifen und sagen, hört doch mal auf mit dem Essen, wir sagen das nicht, bin ich der Meinung. Also ich sage es nicht, weil ich es moralisch verwerflich finde, dass jemand beim Sprechen isst oder irgendwas. Es ist so, wie wenn Kreide über eine Tafel fährt.
Oder mit der Gabel im Topf rum.
So was. Ich kriege Gänsehaut bei diesem Geräusch, wenn zu laut Wasser eingeblubbert wird. Es gibt so Geräusche, die man so hasst. Und dieses Essen und Reden, ich hasse das so. Ich werde so aggressiv. Ich könnte euch einen reinhauen, wenn ich das höre.
Und
ich will aber hören, was ihr erzählt. Und dann bin ich in der Zwickmühle.
Aber Ina, wenn ich dich mal zum Essen einladen würde, dürfte ich dann nicht sprechen dabei, oder
doch,
was?
Doch, aber es ist nicht so... Es verstärkt sich so unangenehm, weil ihr sitzt vor diesem Mikrofon.
Ja, man ist sehr nah dran.
Du hörst wirklich jedes... Ja, es ist nicht schön.
Ich muss ja mal sehr lachen und hab ganz komische Gefühle, wenn ich das Sprudeln von Kohlensäure im Glas höre. Finde ich immer irgendwie lustig. Ich weiß auch nicht warum, ganz bizarr. Aber das mit den Nägeln und den Füßen, das ist auch bei uns in der Sendung tatsächlich immer ein großes Thema.
Weil es auch ein Thema ist. Ich finde, es ist totes Horn und dann wird es wild bemalt und wachsen gelassen.
Wenn es drüber steht.
Und man ist sich überhaupt nicht drüber im Klaren, wenn Frauen so lange Fingernägel haben, die ja auch wie eine Behinderung mit ihren Fingern gar nicht mehr richtig arbeiten können. Vielleicht können sie es dann irgendwann. Aber manchmal habe ich so Friseurinnen, die zu lange Fingernägel haben und mir die Haare waschen. Ich finde das unverschämt, weil die können ja gar nicht wirklich waschen und dann bleibt so viel, glaube ich, bakterielles auch unter diesen Nägeln.
Ich habe ja mal
gehört,
unter den Nägeln, da sind fast so viele Bakterien wie bei Frauen unter einer Handtasche. Das ist ja quasi der am Viren- und Bakterienverseuchteste Ort der Erde, ist der Handtaschenboden einer Frau. Jede Klobrille am Bahnhof in Köln ist sauberer als eine Handtaschenboden.
Merkt ihr beiden eigentlich, wie gut ihr euch schon versteht jetzt nach ein paar Minuten? Aber die erste Stunde ist fast um und ich würde mal sagen, Love is in the air.
Olli, und vor allem Love is in the air und Krümel sind in the Mischpult hier. Du hast da gerade so viel Butter auf. Ich weiß, da war gar keine Butter auf deinem Brötchen. Warum ist denn da Butter vor dir auf dem Tisch?
So, wir sind schon fast mit der ersten Stunde durch.
Es ist total eklig.
Hier ist Sanft und Sorgfältig. Ina Müller ist heute unser Gast. Wir haben es seit vielen Wochen angekündigt. Ich freue mich, dass es klappt. Ich sehe euch beide da nebeneinander sitzen. Wie Papa Schlumpf und Mama Schlumpf. Und ich möchte euch jetzt bitten.
Überhaupt nicht Papa Schlumpf und Mama Schlumpf.
Ja, mir fiel nichts Besseres ein. Aber
ich glaube,
jetzt,
dass Jan und ich überhaupt nicht flirten könnten. Wir sind so unflirty miteinander.
Ja, wir würden
ganz
Jan kann mit keinem flirten. Jan ist ein Typ, der direkt die Frau besprengt. Das weiß man aber auch inzwischen.
Ich glaube, es interessiert Jan nicht. Ich glaube, Jan würde dann flirten. Nur mal ich als Kunde, der eure Sendung hört. Ja. Ich glaube, Jan würde dann flirten, wenn hier eine Frau säße, die ihm etwas erzählen kann, was er selber noch nicht weiß, was ihn beeindruckt, was sehr schlau ist, was
ist alles
viel
Fassade.
Wissen, glaube ich, bedeutet.
Soll
dann,
ich dir mal was verraten?
Kommt das Pimmelchen hoch bei Jan. Ich glaube, alles andere funktioniert.
Jan kriegt schon Steifen, wenn er ein Darmfahrrad sieht. Ganz ehrlich. So, das ist schon sorgfältig.
Der Ficker von Fegesack.
So, wir sprechen uns gleich wieder in der zweiten Stunde. Und da machen wir was Folgendes. In der zweiten Stunde, nur ein Block, bin ich mal euer Gast. Und ihr müsst jetzt zusammen diese Sendung moderieren und mich ankündigen. Und wenigstens jeder von euch zwei, drei schlaue. Das möchte ich mal wissen, ob das funktioniert.
Darf ich dann einmal sagen, Böhmermann und Schulz?
Nee, du darfst sagen, Böhmermann und Müller. Müller und Böhmermann, das klingt auch gut.
Mimi
so.
Und Böhmi.
Okay, wir sprechen uns gleich wieder.
Bist du jetzt zum Beispiel so im Vorbereiten, dass du dir jetzt drei Fragen überlegst?
Ja, ich schreibe mir
oder
die jetzt
nicht?
Gleich
bist auf. Du so drauf?
Ich rufe mein Autorenteam an und die machen
so
das.
So was meine ich nicht, aber ich würde jetzt, hätte ich einen guten Einfall.
Hören Sie das im Hintergrund, lieber Radio?
Aber ich weiß genau, wie niedrig Ollis Qualitätsstandards sind. Ich glaube, da reicht es, wenn wir ein paar Buchstaben ihm entgegenwirft, dann wird trotzdem drauf antworten.
Sanft und sorgfältig mit Jan Böhmermann und Ina Müller.
Hallo, schönen Sonntag. Das ist die letzte Sendung vor der Sommerpause. Mein Name ist Ina Müller.
Hallo, auch von mir einen schönen Sonntag. Mein Name ist Jan Böhmermann.
Und wir haben heute unseren ersten Gast in unserer gemeinsamen Sendung hier. Es handelt sich um den Singer-Songwriter-Entertainer Olli Schulz.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf.
Hallo Olli.
Hallo
schön,
Ina.
Was hättest du jetzt gemacht an diesem Sonntagnachmittag, wenn du nicht hier bei uns in der Sendung wärst?
Natürlich würde ich sonst eure Sendung hören, die ich seit vielen Wochen höre. Ich finde es nämlich wirklich klasse, was ihr beiden zusammen macht. Hätte damals, als ihr zusammen angefangen habt, habt ihr ziemlich viel Gegenwind bekommen und hätte keiner gedacht, dass ihr beide das so gut macht. Respekt von meiner Seite, ich bin echt Fan.
Was machst du mit deiner vielen Freizeit jetzt, wo du eigentlich keine eigene Radiosendung mehr hast, sondern nur noch Gast in anderer Leute Sendungen bist?
Momentan habe ich mal wieder Zeit, mich mit Fans zu treffen.
Ha ha ha!
die ich nachts um drei bei Facebook kennenlerne.
Ja, ich kümmere mich jetzt gerade mehr um die Basis, um die Fanarbeit.
Und wie treffe mal Gabriel?
Mich privat mit meinen Fans, ja.
Hast du eigentlich schon mal einen Politiker, so einen Zwölfender-Politiker in einer deiner Fernsehsendungen gehabt, Ina?
Trittin war da.
Wirklich? Ah, ja, ist ja kein Zwölfender.
Aber damals, vor ein paar Jahren, fand ich einen Zwölfender-Namen.
Ein Fegesack.
Dosenpfand, Jürgen, ne?
Ja. DJ Dosenpfand.
Genau. Auch aus Bremen Fegesack. Es gibt, glaube ich, Gerhard Rolfs, Jürgen Trittin, Walter Momper. Der ehemalige
ist doch nicht Bremen.
Walter Momper ist
Berlin
in
Berlin.
Ja, aber Berliner Bürgermeister, aber ist in Bremen geboren, wie gesagt, aufgewachsen.
Wir müssen aber jetzt unseren Gast noch ein bisschen weiter kümmern. Jetzt arbeitest du gerade an neuen Stücken, an einem neuen Album, Olli?
Ja, jetzt habe ich gerade meinen Plattendeal verloren und suche jetzt erstmal eine neue Platte.
Das war doch so erfolgreich, dein Album.
Ja, das lief halt ganz gut, aber es gab da zwischenmenschliche Tendenzen.
Alle haben mit dir immer zwischenmenschliche Tendenzen. Was machst du denn immer?
Ich kann Berufliches und Privates nicht so gut trennen.
Warum nicht?
Weil für mich das alles ein großer Brei ist.
Ich habe meiner Promoterin beruflich an die Brust gegriffen und sie hat das aber falsch verstanden, das war privat gemeint.
Aber du hattest so einen Erfolg und so einen tollen Deal, wie so ein bisschen Arsch aufreißen muss man sich dann auch mal. Und
ja, ich habe dann viele Interviews verweigert, ich war bei Inas Nacht zu Gast und habe den Song Kinder der Sonne völlig verkackt, beim Soundcheck super gesungen.
Ich spiele
den
gleich vor, ich habe den dabei.
Ist nicht gut geworden,
wirklich?
Oder?
Doch, ist gut geworden.
Wirklich?
Ja. Also ja. Ich finde ja, aber also das, was ging, ist ganz schön.
Olli, eine kleine Richard-David-Precht-Frage, die wir hier vorbereitet haben. Selbstzweifel. Wann ist Selbstzweifel Motor und wann ist Selbstzweifel Zerstörung?
Naja, also man muss ehrlich sagen, dass ich mich irgendwann aus diesem tiefen Loch, dass ich vor allem nach Konzerten habe. Mhm. Wenn man 2 Stunden auf der Bühne ein Stück seiner Seele offenbart hat, dass man danach wirklich nach Hause geht und in so einen, also sich fragt, was hast du da eigentlich schon wieder gemacht?
Sie wollen uns erzählen, dass sie jeden Abend, obwohl sie das gleiche Set spielen, 20 Mal am Stück, sich jeden Abend neu offenbaren und nicht einfach eine gewisse professionelle Distanz zu dem entwickelt haben.
Na, fällt in der Leere. Randy Newman hat vor Jahren schon mal gesungen, It's lonely at the top. Und so ist das dann halt auch.
Sind Sie der deutsche Randy Newman?
Ich würde ja sagen.
Ich verstehe immer deine Selbstzweifel nicht. Du machst irgendwas Tolles und einen Tag später kommt von dir sofort, das war scheiße und will ich nicht mehr. Sobald etwas funktioniert, kickst du es dir wieder aus dem Weg.
Das war schon immer so.
Ist das dein Lebensverhalten.
Irgendwie ist es wirklich so, sobald es gut ist, mache ich es wieder kaputt. War schon so, ich hatte ja mal eine eigene Fernsehsendung gehabt und nach 8 Folgen habe ich für mich beschlossen, ich möchte kein Teil von so einer großen Fernseh. Also ich brauche erstmal
eine
Pause.
Ist das dann inhaltlich oder ist es wegen Langeweile?
Es ist, glaube ich, seelisch tatsächlich zum größten Teil, dass ich denke, nee, ich bin aber auch Musiker und ich kann jetzt auch nicht und das und ich weiß es nicht.
Sind Sie ein Reisender? Sind Sie immer auf der Reise?
Ich bin ein Suchender, das kann man sagen.
Ist es irgendwie sowas wie eine Depression vielleicht ja auch? Er muss das mal untersuchen lassen.
Kann sein, aber wenn das jetzt weggehen würde und ich würde so ein allglatter Typ werden wie Lanz, würde sich ja auch keiner drüber freuen.
Aber du wärst ja kein Lanz. Selbst wenn du glatter werden würdest, wärst du ja kein Lanz. Würdest du sagen, du bist käuflich, wenn dir einer richtig viel Geld für etwas anbietet?
Ja. Ab wann? Ab 50.000 kann man über einiges reden.
Ich höre hier in der Sendung immer so Sachen, dass du erzählst, dass du im Borchers rumlungerst, dass du VIP-Karten hier und VIP-Karten da. So hätte ich dich zum Beispiel nie eingeschätzt. Naja, das schockt mich dann immer so ein bisschen.
Das Problem ist, Anna.
Ich kriege die ja auch ständig. Ich würde da nie hingehen. Ich kriege Einladungen zu den teuersten Restauranteröffnungen, zum Champagnerabend, zum hier und da. Ich muss nichts tun dafür. Ja.
Was machst du denn da?
Ich gehe da nicht hin.
Aber wenn,
ich gehe lieber zu irgendeinem Italiener um die Ecke und zahle selber und gebe dem ordentliches Trinkgeld und muss nicht da an diesem Ort sein, wo ich eingeladen bin, nur damit man meine verschwitzte Fresse fotografieren kann, damit ich 30 Jahre in diesem Laden auf so einem vergilbten Foto hänge.
Frau Müller, von wem ist das Kleid, was Sie gerade tragen? Ja, Frau Müller, hallo,
ja,
Frau Müller.
Widerlich.
Darf ich ganz kurz, will ich nicht stören, mit wem sind Sie denn hier, Frau Müller?
Und du machst es und das hätte ich von dir nie gedacht.
Man muss da sagen, ich mache das einmal immer. Ich habe eine Karte bekommen fürs Hardrock-Café, dann Burger gegessen und dann war ich im Borchers einmal essen, weil aber auch ein Arbeitskollege mich da eingeladen hat. Man muss eine Sache sagen, man kann es ja erst scheiße finden, wenn man sich einmal angeguckt hat.
Ich war schon da.
Du warst doch auch überall. Du warst auch im Borchards, im Grill Royal, all diesen Läden.
Herr Schulz, verlassen Sie mal bitte nicht Ihre Rolle hier, Herr Schulz.
Ich war im Grill Royal, weil ich es nicht woanders hinlegen konnte und dahin musste. Und ich war im Borchards, weil diese Feier nicht verlegt wurde, nur weil ich sage, ich gehe da nicht hin. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich mache mich da nur überhaupt nicht gemein. Ich bin da extrem empfindlich.
Ich bin da auch nicht, gehe da hin, weil ich gesehen werden will oder so.
Das ist denn so toll.
Dann triffst du Yogi Löw und kriegst zwei Karten fürs DFB-Endspiel.
Und dann sagt der Typ nicht mal, hier schenke ich dir, Alter, der musst du dich auch noch bezahlen. Das fand ich so tragisch, Olli. Na, du hast die bezahlt.
Aber ich hab doch gerade
entweder
Geld.
Schenkt er dir, ist doch egal. Der Typ kann doch nicht sagen, ey, möchtest du hier Promi-Karten haben fürs Champions League?
Das war nicht
Jogi
Löw, der mir die Karten geschenkt
egal
hat.
Egal wer, aber wenn dich draußen einer anspricht und sagt, der kennt dich und findet dich toll, dann steckt man dir die Karten zu und dann würde ich die nie bezahlen.
200 Euro pro Karte habe ich bezahlt.
Das ist viel zu viel.
Du hast
viel,
200
bist du
Euro
bescheuert,
pro Karte
Olli.
Bezahlt? Bist du bescheuert, Olli? Das
musst du da nicht selber drüber lachen.
Ich hatte ein Mädchen dabei.
Musst du da nicht selber drüber lachen.
Das hättest du dir doch nie gekauft. Das ist auch kein spottbilliger Preis.
Also, das ist Wolfsburg gegen Dortmund. Das ist Wolfsburg gegen Dortmund gewesen.
Eine Sache
und Wolfsburg hat gewonnen. Das hast du gesehen. Du hast Wolfsburg-Pokalsieger werden sehen.
Wir müssen hier seit 32...
Für 200 Euro pro Karte.
Das finde ich.
Ich möchte mal eine Sache
dir
erklären,
Wer war denn der
Ina.
Typ? Wer war denn mit Jogi Löw da?
Der Kennt gehörte nicht zu Jogi Löw. Das war einer von Opel oder so. Der saß da irgendwie...
Und der war jetzt im Puff von den 400, weil du zwei Karten, 200 Euro... 400
Der hat richtig abgemolken.
Der hat richtig abgemolken, ja.
Und, naja,
also wirklich.
Man muss eine Sache sagen, das klingt immer so, als wenn ich so fancy lebe. Ich muss halt jede Woche mit Jan Böhmermann diese Sendung füllen. Und da hole ich ja die letzten Stories raus. Und wenn ich mal einen Mietwagen hatte, wo es ein Cabrio war, weil ich ein Upgrade bekommen habe, oder dann heißt es noch lange nicht, jeder, der mal bei mir zu Hause weiß, wie überschaubar mein Leben
wenn
ist.
Wenn ich ein Upgrade bekomme bei der Autovermietung und die bietet mir irgendeinen Schlitten mit wie soll ich sagen, offenem Verdeck,
sagst
dann würde
nein.
ich lachen, weil ich mir auch nicht vorstellen könnte, in einem Auto zu fahren, wo ich so ein Dach nach hinten fahre und dann wirklich mit offenem...
Du siehst toll da drin aus, so ein Cabrio. Ey, Ina Müller am Cabrio wird sich keiner beschweren.
Cabrio, Olli. Das hat doch irgendwann mal Barbara Schöneberger gesagt. Sie ist es jetzt leid, verdammt nochmal, immer Rücksicht darauf zu nehmen und diese Bescheidenheit. Na gut, sie findet große Autos toll. Und das hat Jandi, haben wir auch schon mal in der Sendung gesagt. Irgendwann hat Jandi Lay gesagt, ich kann nicht mehr in Hotels übernachten, die weniger als 5 Sterne haben. Und das hat er öffentlich artikuliert und das war dann, ist natürlich in Deutschland so ein Moment, wo alle Leute sagen, hier.
Ja, aber dafür ist seine Musik nur noch einsternig. Und bei mir sind die Platten immer noch immer besser geworden über die Jahre hinweg.
5 Sterne, Olli, im Cabrio. So, wir machen jetzt mal ein kleines Päuschen. Und dann sind wir gleich wieder hier bei
Ihr
Ina
macht das so gut.
Sanft und sorgfältig mit Ina. Und vor allem, wie wir dich gerade an die Wand genagelt haben, hast du das gemerkt?
Ja, habt ihr gemacht. Ist
wirklich,
aber auch okay.
Ne?
Weißt du was? Ich opfer mich gerne für eine harmonische Zweisamkeit zwischen Ina und Jan. Da bin ich nämlich wiederum völlig uneitel, im Gegensatz zu euch. Ich bin nicht hier, um Ina Müller oder dich zu deklassieren. Ich gehe selber mal in die Opferrolle. So, hier ist das Opferalarm, Olli Schulz. Hier ist Sanft und sorgfältig. Und wollt ihr noch so eine Runde weitermachen? Oder
nee, komm, machen wir nochmal weiter.
Okay, lass mich den Abbinder einmal machen nochmal, ja.
Sanft und sorgfältig mit Jan Böhmermann und Ina Müller.
Der Trailer bringt die Stimmung aber echt nach oben, du. So, gleich sind wir wieder da. Hier ist Bilderbuch und Softdrink.
Oh. Toll. Ich freue mich so.
Siehst du auch gleich
Musik. Beste Band.
Ach, Hipster-Scheiße.
Nee.
Die Ina Müller heute zu Gast bei Sanft und Sorgfältig.
Hallo, wir sind alle da und Ina ist auch da. Ich habe einen Keks im Mund jetzt.
Jetzt hast du einen Keks im Mund.
Dafür hasse ich ihn jetzt schon
Ich
wieder.
Muss ganz ehrlich sagen, wir haben eben gerade mal kurz Rollenvertauschung gemacht. Ina und Jan, ihr könntet die Sendung ganz fabelhaft moderieren. Ganz, ganz ehrlich. Ich sehe meinen Job in Gefahr. Und eine Sache, ihr habt euch gleich solidarisiert und mich so abgetan, als wäre ich so fancy Lifestyle führen würde.
Nee, das tust
wir
du nicht.
Wir würden sehr freundlich anfangen immer und dann würden wir wie Kasperle mit der Klatsche und dem Krokodil. Und also klatsch,
weil man eine Sache, die man nämlich vergisst bei dir, Ina, wenn ich wirklich sagen muss, du hast eine teilweise, auch in den Interviews, die du stellst, sehr bissige Art.
Was?
Das meine ich positiv. Du bist jetzt niemand, der den Leuten nur den Arsch puderst. Und manchmal stellst du auch Fragen. Du hast auch, als ich bei dir in der Sendung war, keine Ahnung, ob das jetzt rausgeschnitten wird oder nicht, so ein paar Sachen gestellt, wo ich dachte, das würde ich mich noch nicht mal trauen. Das wird dir aber auch oft gesagt, dass du eine niedrige Hemmschwelle hast, oder nicht?
Das hat doch mit niedriger Hemmschwelle nichts
ich
zu tun.
Ich glaube, das hat bei mir einfach mit Interesse. Was fällt mir an? Was will ich gerne fragen? Was würde mich jetzt interessieren? Ich weiß zum Beispiel, dass ich es spannend fand, weil du warst da mit Heike Makatsch. Ich wollte mit euch, weil ich von euch beiden weiß, dass ihr Töchter habt, im, glaube ich, noch nicht pubertären, aber fast pubertären Alter, wissen, was ihr davon haltet, dass es die Pille danach jetzt ohne Rezept gibt. Weil ich finde, das ist mal eben beschlossen worden, ohne dass es einen Aufschrei in der Bevölkerung gab. Weil ich halte das für eine Katastrophe. Und
es ihr
hattet aber
gut,
beide keine auch. Richtige Meinung, was ich auch verstehe, weil ihr euch damit noch nicht beschäftigt
habt. Hatte ich mich auch noch nicht beschäftigt. Ich finde es allerdings auch nicht gut. Aber das ist grundsätzlich, gerade hat jemand was gepostet, was ich sehr interessant fand, wie also eine Frau gepostet, so sah ich mit 14 aus und so sieht meine Tochter aus. Und die Tochter sah einfach aus wie eine Schlampe. So, um das mal hart zu sagen, aufgetunt wie eine alte Hafennutte. Also oder mal auf hart gesagt. Und ich bin damals auch noch hier mit Mickey Maus Pulli rumgelaufen. Ja. Mit 13
ich glaube,
14.
Die Mädchen können nichts dafür. Erstens sind sie, glaube ich, frühreifer. Und zweitens, wenn du in einer Clique, haben wir früher gesagt, ich weiß nicht, wie man es heute nennt, wenn du in einem Freundeskreis dich bewegst, wo Jungs diesen Mädels das Gefühl geben, oh die ist geil. Ja. Hier, wie heißt die, die jetzt schwanger ist? Die Kleine, die eine eigene Fernsehsendung hatte. Die jetzt mit Cordalis, Sohn von Cordalis, zusammen
ist. Kim Gloss.
Nein.
Was?
Die andere.
Mein
Gott, Mallorca-Café.
Katzenberger.
Ja, Katzenberger. Ja.
Katzenberger so, wenn, ist schwanger?
Ja, aber
die
wenn
die Männerwelt bricht zusammen, oder?
Aber so. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo bist und dann heißt, sagen die Jungs, oh, die Katzenberger, ich finde die voll niedlich, oh, die ist sexy, die Haare und die Nägel. Dann ist es doch ein Zeichen für diese Mädchen, okay, check, check. Du musst enge schwarze Dingshosen anziehen, du musst Extensions reinhauen, du musst tagsüber mit geklebten Wimpern und angemalten langen Hornfingernägeln rumlaufen. Ja. Du musst dir voll fett Make-up, also du willst aussehen wie die Katzenberger, weil dich dann deine Jungs, die in deinem Umfeld sind, deine Homies,
die Katzenberger finden dich dann nur Assis sexy. Geil,
und man muss auch mal andersrum
naja,
sagen.
Naja, aber wer weißt du denn, wer da gepostet hat?
Alleine die 12-jährigen Jungs, die irgendwie Katzen oder überhaupt auf Geilheit durch die Gegend laufen. Das, ich behaupte mal, also ich habe mich mit 12 wirklich für Lego-Technik, noch nicht mal für Lego-Technik interessiert.
Fischertechnik.
Nee, Lego. Lego-Technik erst mit 16 und dann mit 20, hat man mal geguckt. So, also
früher haben die sich für Fischertechnik, heute für Ficktechnik interessiert. Das ist der Unterschied vielleicht ein bisschen.
Und ehrlich gesagt, früher war das ein großes Geheimnis, wenn du am Bremer Hauptbahnhof irgendwie mal in einen Pornoladen gegangen bist oder sowas mit 18 frühestens. Und heute kannst du einmal Ficken bei Google eingeben mit 8 und kannst halt alles sehen, was
es
gibt.
Ich war mit 18 so untervögelt, als ich 18 war. Erste Amtshandlung, Videoausweis, 3 Pornos ausgeliehen.
Also ich musste mit 18 endlich mal vögeln, weil ich dachte, jetzt oder nie, nur ist auch mal gut, weil ich musste auch zum Frauenarzt. Und dann habe ich gedacht, da gehst du jetzt nicht mit 18 als Jungfrau hin. Das war das Ziel.
Peinlich.
Sehr peinlich gewesen.
Frau Müller,
ja.
Alles gut bei Ihnen, aber ist wirklich echt peinlich.
Aber das ist echt peinlich.
Echt peinlich, Sie sind Jungfrau.
Ja, das ist eine ganz gute.
Aber ich frage mich immer, sind denn die Mädels heute mit 13 auch wirklich schon so geil auf rummachen? Oder ist es nur, weil es ihnen vorgespielt wird und sie denken, sie müssen.
Ich glaube, die meisten Mädchen wollen natürlich gefallen. Das ist natürlich auch, wird immer das Gefallsucht. Das ist ja immer schlimmer geworden, dass du heutzutage dich dadurch definierst, wie viele Likes du hast, wie viele Selfies, wie viele Leute das cool finden. Und darüber haben wir schon mal geredet. Dieses Narzisstische, was immer stärker wird. Jeder will ein Star sein, jeder will was Besonderes sein. Ja. Jeder guckt die ganze Zeit, wie viel Feedback er für seine Bilder kriegt.
Genau.
Und dafür werden alle Leute immer oberflächlicher und die Masse wird immer gleich, also es aber wird immer lang, die Menschen werden auch immer langweiliger.
Aber keiner spricht darüber, wie es eigentlich für ein Mädchen, die sexuell noch gar nichts spürt, wie verstörend das sein muss, wenn die denn nur Sex hat, weil es nun mal so ist, weil alle haben das schon und in der Klasse haben, das macht ja auch was
aber glaubst du ganz im Ernst, dass es bei Jungs anders ist? Glaubst du, dass Jungs Sex haben? Glaubst du, dass Jungs mit 12 denken, jetzt habe ich Sex, weil ich das so richtig fühle? Die Jungs machen das so aus sozialem Druck.
Naja,
weil die
machen
in der Clique sind, weil keine Ahnung, einer irgendwie, Frank hat einen Schnurrbart mit 11 und alle anderen laufen halt noch bis 15 ohne Achselhaare rum. Und nur weil der eine da am Rumvögeln ist und irgendwelche komischen Sexgeschichten erzählt, natürlich sind doch Jungs auch dem Gruppendruck unterworfen.
Da bin ich aber auch der Meinung, dass die Eltern wirklich ein bisschen Verantwortung tragen.
Na, natürlich
kommt es auch darauf an, wenn du dir mit 12 ein Porno anguckst und denkst, so funktioniert Sex genau, die wird so und so rangenommen und das ist so und das ist so ein Dominanzspiel die ganze Zeit, dann ist es natürlich klar, dass du deinem Kopf einen Schaden kriegst und wenn dir nie jemand vielleicht beibringt, dass es auch noch andere Varianten der Sexualität
gibt. Ich habe mal einen schönen Satz gehört von einem Häftling, der jahrelang eingesperrt war, der auch quasi seine Sexualität mit Pornografie befriedigen musste, ausschließlich. Und dann kam es dann dazu, dass er irgendwie Haftbedingungen wurden gelockert und er hatte, seine Freundin konnte dann kommen und hat er gesagt, ja, jahrelang holst du dir einen runter zu den Pornos, ist natürlich schon geil, aber wenn dann die richtige Frau kommt, bist du schon enttäuscht, dass es halt nicht so geil ist wie im Porno.
So, und jetzt, wenn ihr sagt zum Beispiel, dass wenn du dich mit Asozialen umgibst, die dann natürlich finden, man muss aussehen wie Katzenberger, aber dann gibt es die Pille danach. Das heißt, dann sagt Mutti wahrscheinlich zu den Töchtern noch, hast du denn die Pille dabei? Ja. Also weißt du, wenn dann was passiert, wird nicht mehr verhütet mit einem Kondom, was ja auch viele andere Sachen verhütet, sondern dann schmeißt man halt mal eben in seiner Bräsigkeit so eine Pille danach rein, was den kompletten Hormonhaushalt erstmal wieder für Monate durcheinander bringt. Und was im weitesten Sinne natürlich so viele Hormone in deinen Körper schleust, die du da noch gar nicht haben solltest.
Wobei die Nebenwirkungen sind doch schon so krass, dass man merkt, dass es was anderes ist, als einen Bonbon zu schlucken.
Muss man aber erstmal dreimal wahrscheinlich gemacht haben, um das zu merken. Und selbst da kann ich mir vorstellen, ist es denen noch egal.
Es gibt denen vor allem eine Selbstbestimmung zurück. Und das Verhältnis ist ja nicht immer zwischen allen Jugendlichen und Eltern so gut, dass man darüber sprechen kann.
Du kannst aber ja selbst, wenn du nicht mit deinen Eltern sprechen kannst, mit den Eltern einer Freundin, mit denen du sprechen kannst, irgendeinem Erwachsenen, der dir hilft, hast du eigentlich immer. Und wenn du mit einer Freundin in deinem Alter zu irgendeinem Arzt gehst und
weißt du was? Lässt. Wir reden gerade über Sexualität und ich finde, wir haben noch gar kein Thema für die heutige Sendung gehabt. Die Sendung heute ist Sex mit Ina. Einfach nur so reißerisch schon mal klingt das ganz
übrigens
gut.
Du hast übrigens mit deiner Fraueneinschätzung völlig recht. Also ich denke eigentlich die ganze Zeit auf im zweiten Programm in meinem Kopf darüber. Das ist völlig richtig. Also jetzt los. Also ich bin natürlich. Es ist wirklich. Das finde ich eigentlich am attraktivsten an Frauen. Wenn ich das Gefühl habe, das ist was jetzt gar nicht so nach dem Motto.
Schlau ist ja, das genau. Neue sexy.
Aber ich finde das wirklich. Das
Sitzen
ich,
ist das neue Rauchen und schlau ist das neue Sex. Und deswegen habe ich gerade gelesen.
Und
das glaube ich ist bei euch Jungs.
Es ist tatsächlich so, dass ich dann oft so neben irgendwie Frauen sitze und die ganze Zeit anfange. Also die werden dann so gescannt, ohne dass ich das möchte. Aber ich beobachte das einfach dann. Und dann bin ich da auch nicht sonderlich empfänglich für irgendwelche romantischen Gefühle, wenn ich das Gefühl habe,
das Leben besteht nur aus Twitter und aus Oberfläche.
Nein, wenn ich das Gefühl habe, dass da nicht viel hinter ist, außer, also wenn es für mich sich wie eine Romantik-Simulation anfühlt.
Aber da würde ich nochmal gerne eine Frage dir stellen, auch wenn wir gleich Pause machen müssen. Ist es nicht auch so, dass Frauen genauso Phasen haben, wo sie sich mal einen Typen suchen, nur weil er geil aussieht? Und sagt, ja, der ist zwar hohl wie eine Nuss, aber der sieht geil aus, wenn er neben mir liegt.
Ich kann das nicht unterstreichen, es würde mir
Hast
nie
du noch nie einen Typen nein, nur aus äußeren nein, Gründen, so einen Model-Typ neben mir gesucht?
Eher anti. Also eher wirklich? So, dass ich das wahnsinnig langweilig und aufgesetzt und schrecklich Ich finde rasierte, muskulöse Männer, Bäuche und Brüste, ich mag das alles überhaupt nicht und ich finde die Erfindung Chippendales eine reine Edge-Erfindung der Frauen. Wenn Frauen sich strippende Männer angucken wie die Chippendales, das macht eigentlich nichts mit uns. Wir reagieren nicht wie ihr, wir reagieren nicht auf Hintern.
Aber warum sind denn da immer so kreischende
ich
Frauen?
Ich glaube, weil das Frauen sind, die zu Hause eben nicht mehr viel Sex haben und weil sie sagen, komm Mädels, wir machen uns einen Mädelsabend.
Und sind angesoffen.
Und dann macht es was wahrscheinlich mit den Frauen, ob es sie dann geil macht, das würde ich gar nicht sagen. Aber vor allen Dingen ist es, glaube ich, ein Edge-Badge nach Hause. So nach dem Motto, hä, was du kannst, kann ich auch.
Deswegen gucken Männer Pornos zum Beispiel. Das ist ein reines Edge-Badge.
Ich glaube, Frauen gehen nicht so viel auf Porno sein. Frauen nehmen sich eher andere Frauen und gehen zu den Chippendales. Männer gehen eher auf YouPorn.
Naja, gibt es ganz andere.
YouPorn.
Was denn? YouPorn schon wieder out?
Nee, das ist, ja, war so also richtig in, was. Ja, YouPorn war auch so richtig in,
was. Ich kenne YouPorn, also ich kenne
ein paar Links auf. So, wir müssen jetzt ein bisschen Musik machen. Hier ist Love is a Battlefield.
Pat Benatar. Lebt nicht, vor kurzem gestorben, vor ein, zwei Jahren.
Quatsch, wirklich?
Quatsch.
Nein, er lebt noch.
Pat Benatar lebt noch.
Ja, Pat Benatar lebt nicht mehr.
Aber das war mein Lied, hat mich durch lange Jahre begleitet.
Bevor wir das Lied hören, ich muss es einmal kurz googeln. Ansonsten
ist unser Lied.
Ja.
Heartache to heartache, strong.
Oh, er lebt noch. Alles gut, sie lebt noch. Love is a Battlefield.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Ich stehe mit meiner Frau in München in der Diskothek. Hat offene Schuhe an. Und da steht so ein Knallkopf neben dran, schmeißt 10 Gläser, genau immer neben dran, bis ihre Füße geblutet haben.
Füße geblutet. Mario Basler.
Okay. Bin ich zu dem jungen Mann hingegangen, hab den an der Krawatte gepackt und hab gesagt, wenn er seine Eimer ein Glas schmeißt, dann kriegt er eine Ohrfeige. Ja. Geh wieder zu meiner Frau, Füße geblutet. Er schmeißt wieder ein Glas, dann kriegt er von mir eine Ohrfeige. Sehr weißt gut. du, was passiert ist? Ich war der große Buhmann.
Das gibt's doch nicht.
Wir haben noch Geldstrafe gekriegt.
Das gibt's nicht.
Die Story ist ganz einfach zusammen. Marion Basler war besoffen. Ein Typ hat ein Glas fangen lassen und er hat ihm direkt in die Fresse gehauen. Und das ist die Geschichte, wie er sie hier ausmalt. Ich schwöre.
Und er war in meiner Sendung und er ist genauso, wie er da erzählt.
Ich war auch mal mit dem in der Talksendung.
Ich mag diese Dummheit, die er hat und dieses Stoische. Und
der riecht da bestimmt nach HB, oder? So ganz, nee, ganz,
ja, der raucht eine Marlboro Big Box, raucht er mal locker am Abend weg. Das ist, ich war mit Marco Rehmer und Mario Basler in meiner Sendung, die Fußballsendung, und da waren auch noch so andere Fußball. Sobald die Kamera aus war, alle Weizenbier, Zigarette. Ja. Das ist immer so erstaunlich. Ich dachte immer, es war in den 70er Jahren so bei den Fußballspielern, aber die rauchen immer
du,
noch.
Bier ist gerne. Isotonisch. Bier
ich muss
ist
ganz
isotonisch.
Ehrlich sagen, bei mir hat zum Beispiel das Nichtrauchergesetz wirklich gefunzt. Also ich rauche seitdem eigentlich nicht mehr.
Wir hatten mal einen Abend zusammen gehabt, wo wir abhängen.
Da haben wir wieder geraucht.
Das ist schon ganz lange her. Ich glaube, unser erster gemeinsamer Abend, da hingen wir bei denen, haben uns den ganzen Abend Musik vorgespielt. Und da hast du auf alle Fälle auch eine Big Box Rote Gauloise weggeraucht.
Wie lange her?
Sieben Jahre her.
Ja, aber seitdem hat sich das auf Gen Null.
Ich bin ja seit zwölf Wochen von Cola runter, ne? Sag ich nochmal eben. 12 Wochen.
Aber wieso hast du eigentlich so viel Cola vertragen überhaupt?
Weil, guck meinen Körper an. Mittlerweile nehme ich wieder zu. Aber ich habe einfach immer, ich weiß nicht, hohe Verbrennung. Habe immer viel getrunken und wirklich dann in den Hochphasen 2 Liter am Tag oder so, ne?
Und warst du auf Entzug?
Ja. Also eine Woche oder sowas war das ganz schlimm. Und ich habe mittlerweile festgestellt, es ist tatsächlich nicht, ist der Zucker, der vor allen Dingen in Kombination.
Und was ist mit Cola Light?
Mag ich nicht. Und auch diese Cola, ich habe jetzt hier so eine Bio-Cola, vom, da trinke ich eine Flasche von, in diesem Fall zwei, weil ich jetzt heute Morgen früh aufgestanden bin. Aber macht das denn auch dann 3, 4, 5 Tage gar nicht mehr, weil die einfach nicht süchtig machen. Und irgendwas ist in dieser in der Coca-Cola drin, was einen wirklich, oder was mich zumindest, echt süchtig gemacht hat. Und das ist wirklich schwer ungesund gewesen, ne? Und jetzt die erste Woche danach war nicht einfach und jetzt geht's eigentlich.
Du siehst auch echt wie ein Cola-Chips-Boy aus manchmal.
Ich bin also Chips und Cola ist mittlerweile vorbei, aber ich bin so ein, ich sitze am Rechner und schreibe halt viel und verbringe meine Nächte, mir Sachen auszudenken.
Kannst du? Ich muss mal ganz kurz dich unterbrechen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich wollte noch ein paar Sachen mit euch abgleichen.
Ach so.
Ihr kommt aus der gleichen Ecke. Kannst du eigentlich Plattdütsch schnacken?
Ja.
Ja, ein bisschen. Ja,
mach mal, ich will mir mal vertellen hier.
Irgend so ein Puppen, dann mal Buben.
Ja, aber
ich stand früher auf dem Bahn, der Bus und Bahn BSAG. Eten, Suppen, Pupen, da muck Buhn.
Was verstehst du?
Eten, Suppen, Pupen, da
muck Buhn. Essen, saufen und furzen machst du bitte draußen.
Aber ich kann nicht, kann's nicht mehr so richtig sprechen.
Du kannst das noch richtig.
Aber du hast ja, Olli, deine Oma und dein Opa haben ja Plattdeutsch gesprochen. Dann wundert es mich, weil die meisten Kinder, wenn die mit Oma und Opa immer platt gesprochen haben, können es ja eigentlich noch.
Ja, mein Dern, ich will jetzt mal kurz. Ich hab's eigentlich.
Wenn man
drauf.
Selbst so wie Eck noch Plattdeutsch schnackt und dann kommt Jimmy bloß du, Eck Paddy im Morsch, Eten zu Puppen, das muss man putten, macht mich das immer so ein bisschen aggressiv, weil das ist dann der einzige Satz, den man kann.
Ich kann es auch in Hamburger Fairmaster sehen und
das
so.
Kannst
ne?
du singen.
Aber es ist, dein Platt ist ein anderes als jetzt, also deins klingt jetzt sehr viel vertrauter.
Natürlich.
Mein Platt kommt so daher, wo du eigentlich herkommst. Das ist so Richtung Hagen, Richtung Bevis.
Genau. Das wird so gerollt.
Aber das Lustige ist, wir waren ja auch mal eine Zeit in unserem Leben, wir drei, schon mal relativ eng zusammen. Da hast du in
Hamburg gelebt?
Aber nicht in Hamburg. Du hast in der Nähe von Bremen.
Oh ja, genau.
In Utlede.
Ich habe in Utlede mal
gelebt. Du in Fegesack.
Fegesack. Und du,
wo warst du? Und ich in Bremen-Nord, auch in Bremen-Blumenthal.
In welcher Straße hast du
eigentlich? 2000 war
ich. Ich versuche, dass es mir einfällt. Fällt, aber es fällt mir nicht mehr.
Aber Landrat Christianstraße ist ja schon mal, die Apotheke, das ist ja schon mal
ein Anhaltspunkt. Auf jeden Fall war Bremen-Nord, Utlede und Bremen-Nord, wir waren sehr eng beieinander.
Ich habe vor 15 Jahren da gewohnt, Utlede.
Und die ganze Sendung heute ist auch schon so, wirklich wie so ein Gespräch bei mir zu Hause, weil wir verfallen diesen norddeutschen Slang und das, was du hast, dieses Bremische, ne? Also, dass man so den Mund so ein bisschen, man sagt ja immer in der Kirche, mit dem Mofa.
Mach ich das? Hör ich nicht.
Nee, aber du hast schon so, du bist kein Hamburger, bist kein
was
Hamburger.
Was mir bei
Dialekt.
Dir auffällt, wenn ich das nochmal sagen darf, was ich sehr lustig finde, ist, dass du in deinen Fernsehsendungen sehr normales Hochdeutsch sprichst und sobald du mit Olli irgendwie sitzt, passt du dich an und sagst Mutter und Vater und das steht dir überhaupt nicht.
Ja, aber das ist tatsächlich, so spreche ich ja eigentlich.
Aber das ist, man würde...
Nee, das sprichst du nicht. Wir sagen in Hamburg nicht mal Mutter und Vater. Wir sagen meine Mutter und mein Vater.
Meine Mutter und mein Vater, genau.
Ja, wir würden nie Mutter und Vater.
Nee, aber
du sagst es eigentlich auch nicht.
Ich bin aber, ich glaube im Privaten, wenn das Mikrofon aus ist, bin ich da schon sehr viel nachlässiger. Und da, also Fadi zum Beispiel ist so ein, Fadi ist ein ganz klassischer, das sage ich immer zu Hause. Immer,
Fadi?
Ja.
Aber
und lass mich auch so anreden. Also von meiner Freundin.
Ah, Fadi kommt gleich wieder ins Bettchen.
Ja, aber dann ist es auf jeden Fall so, Mutter und Vater ist so, ich weiß nicht, das kommt immer wie so ein Fremdkörper ins Mikro.
Das ist eine der ekligsten Sachen überhaupt, wenn Männer sagen, ich gehe gleich nach Hause nochmal über die Mutti rüber. Das finde ich, also da weiß man, da ist sexuell alles durchgebrannt schon. Wenn man als Mann zu seiner Frau sagt, ich gehe gleich mal über die Mutti rüber.
Ich muss immer am Muttertag.
Doch, ich kenne Typen, die so reden.
Am Muttertag, wenn die Beziehung schon so ein bisschen so lange fortgeschritten ist, dass der wirklich der Mann seine Frau Mutti nennt, weil die beiden Kinder das halt auch sagen. Und dann wird für die Mutter ein Frühstück vorbereitet. Und Mutti schläft halt. Es ist morgens um 6, das ganze Haus ist laut. Mutti schläft natürlich längst nicht mehr. Komm, wir machen da Mutti heute mal ein bisschen Frühstück. Dann geht man in die Küche, macht alles durcheinander.
Aber man hat es als Ehepaar, wenn man lange verheiratet ist, glaube ich, auch nicht leicht. Das muss man jetzt auch mal sehen. Man kann sich leicht lustig machen, aber mir tun die wirklich leid.
Du brauchst du neidisch bei Pärchen, die lange zusammen sind und wo man merkt, also ich habe das mal, wo man denkt, geil, die führen seit 20 Jahren, die lieben sich noch wirklich und haben das durchgehalten. Ich habe das immer gehabt lange, obwohl das Steffi Graf und Andrew Agassi, habe ich gedacht, geil, die lieben sich wirklich, 20 Jahre, das ist real love. Weil er sagt immer was und sie weint immer. Und er sagt dann, thank you, Stephanie, Bonds is here, that you're from me.
Ich glaube, man muss, um das zu leben, dann auch so ein Typ sein wie Steffi Graf und das wäre ich halt schon nicht. Ich glaube, ich wäre wesentlich anstrengender als Steffi Graf.
Bist du so eine High-Maintenance-Frau? Hoher Wartungsbedarf?
Nö. Ich erwarte nicht viel, aber ich halte halt auch nicht.
Nee, nicht erwarten. Also bist du eine, sag mal, kommt das öfter vor, so nachts um 3 weinend, Ina am Telefon, komm sofort her?
Nee, überhaupt nicht.
Nee.
Ich glaube noch nie in meinem Leben.
Also
die Männer rufen dich an, Ina.
Kann ich zu dir kommen?
Weinend.
weil es halt immer Alkohol und Zigaretten gibt. Bei mir, glaube ich, ist es ganz angenehm.
Aber
ich bin überhaupt nicht, ich bin jetzt überhaupt nicht anstrengend in so einer Beziehung. Ich habe immer eher Halsenge, wenn ich mitkriege, wie Ehepaare, die lange verheiratet sind und schon zwei Kinder großgezogen haben, wie die miteinander umgehen. Wenn ich von Freundinnen höre, dass die einmal im Jahr, was weiß ich, nach Norderney fahren, um da rumzumachen, weil sie sonst überhaupt keinen Lebenssinn mehr sehen und sagen, dafür lebe ich das ganze Jahr.
Mit ihrem Mann oder mit jemand anderem?
Nein, alleine mit Freundinnen zum Kegeln.
Rummachen.
Ja, und dann rummachen und so Sachen.
Ach so. Hm. Ja, weiß man auch nicht, was das Bessere jetzt denn ist. So, ne? Kennst du glückliche Pärchen, die seit 20, 30 Jahren zusammen sind, wo du denkst, ja, das hat...
Glücklich?
Ja.
Nö. Ich glaube nicht.
In Freundschaft arrangiert mit der Situation,
musst
in der man
du dann, wahrscheinlich ja. auch. Man kann doch, also was mir immer so schwerfällt, ist die Vorstellung, ich bin 20 Jahre mit einer Frau zusammen, man hat sich mit 18 kennengelernt, ist jetzt 38 und soll dann noch Sex haben. Das ist für mich so unvorstellbar. Das hat doch ein Gefühl von, man geht mit seinem besten Kumpel ins Bett.
Das ist ganz
wo kommt denn da noch
Freunde dich, das Gefühl habe ich mit Jan Böhmermann in jeder Sendung.
Freunde dich nie zu sehr mit deinem Ehepartner an. Das ist
das
ein Trick.
Das ist, glaube ich, so.
Also immer so eine leichte Konkurrenz, immer so eine leichte Feindschaft auch, die da durchkommt. Dann wird das, bleibt das auch immer interessant.
Ich habe mit einem Piloten gerade im Flugzeug gesessen, der hatte schon 5 Flüge, das war vor 3 Tagen, der hatte schon 5 Flüge gemacht und flog mit mir von München nach Hamburg und ich konnte endlich meine Frage loswerden. Ist diese Handy-Ausmacherei eigentlich eine Farce? Und er sagte, nein, er fliegt seit 17 Jahren und er hätte es zweimal in seinem Leben erlebt, dass der Autopilot sich ausgeschaltet hat, weil zu viele Handys im Flieger an waren. Zack, das würde ich an dieser Stelle gerne mal sagen.
Oh Gott,
weil ich immer dachte, komm, die wollen einfach nur die Leute ruhig halten. Die sollen hier nicht anfangen zu telefonieren und zu simsen.
Ist dir das auch aufgefallen nach diesem Flugzeugunglück, dass man jetzt besonders viele sehr aufmerksame Piloten immer da vorne stehen sieht, wenn man ins Flugzeug reingeht?
Ja, und die immer so ganz nett jetzt reden und sagen, hallo, ich bin kerngesund und ich fliege auf die Maschine.
Und jetzt erzähle ich euch noch einen Witz,
ja,
damit
genau.
ihr wisst, wie es mir geht. Nee, ist mir nicht aufgefallen.
Also ich habe da heute wieder auch und letzte Woche wieder sehr viel aufmerksame Blicke und sehr viel Blickkontakt mit den Fluggästen und so, weil ich glaube, ich bin auch immer verunsichert und denk so, guck immer noch beim Reingehen da so ins Cockpit rein, wer da so. Ich find's komisch, weil es einfach so eine immer noch eine überhaupt nicht nachvollziehbare, auch nachvollziehbare Äußerung von dem Krankheitsbild Depression ist. Also wo gibt's denn sowas?
Ja.
Kann ich immer noch nicht verstehen.
Weißt du was? Ich bin gerade so deprimiert, weil ich merke, wir haben gleich nur noch einen Block. Dann sind
oh
wir mit
nein!
Ihnen. Und ich könnte noch eine Stunde weiterreden mit dir, Ines. Es ist so schön. Es ist unser erster weiblicher Besuch in unserer Sendung.
Wir müssen mehr Frauen
einladen.
Das
war gar nicht so schlimm, oder?
Nein, du bist total cool. Ich hab gewusst, dass es eine super Sendung wird, wenn du da bist. Wirklich. Ich habe mir das gewünscht.
Aber es liegt auch gar nicht an Frauen.
Ich will nein, jetzt so viel loswerden, weil ich euch ja so oft höre. Ich mag übrigens, obwohl ich selber hier bin heute, am liebsten, wenn ihr zwei alleine macht. Findet ihr das schlimm?
Nö.
Es ist immer für euch, glaube ich, spannender, wenn denn Gäste da sind. Ja. Aber als Hörer, wenn ich mache euch ja immer Sonntagnachmittags an und höre das dann, mag ich am liebsten, wenn ich höre, sie sind allein, ich freue mich. Das ist komisch, ne?
Ja, weiß ich nicht. Manchmal, also bei Jan und mir, wir machen das ja wirklich fast 3 Jahre jetzt schon, ne? Muss man sagen. Da ist es halt manchmal so, dass man denkt, wir haben ja wirklich privat wenig Kontakt. Wir sparen
zum
das
Glück.
Alles für
ja,
diese Sendung.
Ja, weil du nie zu irgendwelchen Treffen kommst, die ich versuche.
Weil du nie ans Telefon gehst, wenn ich mal anrufe.
Aus
weil du
Rache.
Wieder,
Morrissey-Konzert, essen gehen, zweimal und in 15 Minuten. Ja, ich
Morrissey hab grad kommt übrigens in meine Sendung. Freue mich total
wann,
drauf.
Wann?
Tor.
Nicht im Ernst.
Doch.
Ah, du bist so gemein, Ina. Okay.
Stimmt das?
Guck sein Gesicht mal an, guck dir sein Gesicht an.
Hier ist
Morrissey.
Wie so ein kleines Bärchen. Wie so ein kleines enttäuschtes Bärchen.
Hier sind The Smiths with The Charming Man. Wir sind gleich wieder da mit Ina Müller. Heute hier bei Sanft und Sorgfältig.
Sehr lustig. Geh doch zu Guido Kanz.
Den Gag hat sie lange vorbereitet.
Lustiger Gag, ganz toll. Lass kaputt.
Und weißt du, wer noch Gast ist? Olli Schulz.
Ja, ja.
Sing Duett, Every Day's Like Sunday.
Ich fand den Humor von Ina Müller noch nie gut.
Ich erzähl dir nur eins, wir haben mit allen Mitteln versucht, weil ich sagte, wenn ich Böhmermann mit irgendwas quälen kann, denn damit, dass Morris hier in die Sendung kommt. Und wir haben es nicht hingekriegt.
Ich habe richtig Druck auf den
Boiler. Ist nicht mal erreichbar für irgendeine Anfrage.
Faxen muss man.
Hier ist Sanft und Sorgfältig. Ina Müller ist immer noch zu Gast und wir haben leider fast die Sendung schon wieder vollbracht. Schade. Machst du Sommerferien, Ina? Machst du sowas?
Überhaupt nicht.
Nee?
Nee.
Keine Sendung? Du hast Ina doch Sendung im Juli.
Ich habe Sendungen schon aufgezeichnet, die werden im Juli ausgestrahlt, was mich sehr freut, weil ich mir das gewünscht habe.
Julo.
Ich bin Gast in einer Sendung, mit Heike Makatsch.
Genau.
Hast du die Sendung schon gesehen?
Ja.
Und ist es okay? Ich war so launisch an dem Tag.
Nein, alles gut. Meinst du eigentlich immer, wenn du launisch sagst, launig? Oder, also launisch heißt ja immer eher, etwas hat eine Stimmung und launig heißt ja, man hat eine schlechte Laune.
Ja, launig.
Du sagst immer launisch und ich denke immer, er meint wahrscheinlich, ich war launig.
Ja, vielleicht meine ich das auch.
Du, ich bin ich jetzt, vertue ich mich
nicht. Nee, aber launig ist so leicht angeheitert, fröhlich und launisch ist ein mit schlechter Laune.
Ach, das sehe ich anders. Ich sehe das anders. Nein, oder ist es so? Jedenfalls irgendwie ist es schwierig.
Launisch, ich sage launisch. Auf alle Fälle habe ich mich heute ganz schön geopfert für euch beide. Ihr habt mich beide ganz schön also hier mit Vorwürfen wieder. Es gibt viele Zuhörer, die nehmen das dann ernst. Die denken wirklich, ich für so einen Lifestyle, dass ich ins Borchertz gehe und den ganzen Tag Cabrio fahre. Was natürlich nicht stimmt.
Aber wenn du dich jetzt verteidigst, wie so ein Käfer, der auf dem Rücken liegt, dann kommst du nicht alleine hoch.
Nee, komm nicht alleine hoch. Aber weißt du, warum ich das gemacht habe? Um euch zusammenzuschweißen heute. Und ich muss eine Sache sagen, ich wette, jetzt gerade wird getwittert schon, Ina Müller und Jan Böhmermann, perfect match. Passt super zusammen.
Überhaupt nicht. It's a match. Also ich finde das zum Beispiel alleine jetzt, diese Vorstellung, dass jetzt jeder wieder schreiben kann, was er will und mich wirklich bis aufs Blut beleidigen darf, was ich ja nie lesen werde. Aber dass das stattfindet aufgrund dessen, dass ich hier war, finde ich ganz scheußlich.
Das glaube ich gar nicht. Das gar nicht der Fall sein. Du bist eine Allzweckwaffe. Es gibt eigentlich keinen Grund, dich nicht zu mögen. Du bist smart, du bist attraktiv, du bist schnell im Kopf, du bist zeitlos.
Lanz
du bist
ist immer Musikerin. Beleidigt, wenn man ihn Allzweckwaffe nennt.
Ja, aber Lanz ist ja auch eine...
Und die das ist auch nicht seine Beleidigung, sondern die kommt von seinem Producer übers Ohr bei ihm rein. Also er selber hat da, glaube ich, kein Gefühl.
Das ist so krass, das ist echt eine Marionette. Der kriegt alles ins Ohr gesagt, was er zu tun und zu sagen
aber
hat,
aber der war
oder?
Mal in deiner Sendung,
ist
Lanz,
ein Jan, ist ein,
und dann warst
ist
du so begeistert.
Ist ein ihm. Wahnsinnig angenehmer Typ. Es ist, ich habe eine negative Erfahrung mit der Sendung gemacht und das war wirklich, fand ich sehr unangenehm. Ich war einfach eingeladen als normaler Gast und haben sie mir in der Sendung dann, ja, heute reden wir nur über Geheimdienste. Ach so. Und über das Geheimdienstversagen. Ich saß dann, aber ich habe erstmal dazu keine Meinung, das ist vor 2 Jahren gewesen. Und selbst die Meinung, die ich habe, ist nicht so, dass ich sie jetzt gerne hier artikulieren möchte. Und habe ich mich auf eine komplette Standpunktlosigkeit zurückgezogen und wurde dann in so eine Ecke gedrängt und sollte Fragen beantworten zu einem Themenkomplex, über den ich nichts sagen wollte. Mhm. Und das finde ich einfach uncool. Also wenn du dann so einen aktuellen Dreh da reinbekommst, weil man dann der Hans Wurst für jede Meinung bist, das finde ich scheiße.
Ja, und jeder kann dann wieder sagen, was meint der eigentlich, was der jetzt dazu hat. Und dabei will man ja gar nichts darüber sagen. Man fühlt sich auch nicht als Fachmann dafür.
Nee, genau. Ich finde sowieso, in Talkshows zu gehen, um irgendwie seine Meinung zu sagen, ist schwierig. Also dann gibt es ja ab und zu so Anfragen. Die Zukunft des deutschen Fernsehens, was sagen Sie dazu? Ist mir scheißegal. Hauptsache, ich kann meine Sachen machen. Alles andere ist mir scheißegal.
Wir müssen langsam zum Ende kommen. Leider, leider, leider. Wir haben jetzt Sommerpause, Ina. Das ist die letzte Sendung. Das ist das große Finale heute mit dir gewesen. Und jetzt heißt es für uns, wie lange haben wir Pause, Jan?
3 Monate fast.
Fast 3 Monate.
So lange, dann kann ich euch jetzt 3 Monate auch nicht hören.
Bei Enjoy, einmal reicht.
Ja, ich kann mir diese eigene Sendung, ich habe mir noch nie eine Sendung von uns nochmal angehört. Wirklich, nicht einmal gemacht. Hast du das mal gemacht?
Nee.
Ach nee, kann man nicht machen.
Frag mich, ich kann euch alles erzählen.
Wirklich? Echt?
Ja, ich glaube, ich habe alle Sendungen gehört. Ich höre die. Nur zum Einschlafen höre ich euch nicht mehr, weil dann... Ihr schallt so nach dann in den Einschlafmodus. Man hat euch eure Stimmen noch im Ohr, obwohl ihr gar nicht sprecht. Und das macht mich rammdösig.
Ich hab letztens mal bei dem Podcast geguckt, wie die Sendungen
guckst
heißen.
Du jetzt gerade doch deine Mails?
Nein.
Du das sagst?
Ich wollte gerade auf die Podcast-Liste gucken und wollte sagen, dass ich unsere Sendungstitel eigentlich immer ganz interessant finde. Da sind wirklich teilweise Sendungen bei, wo ich denke, ach, könnte ich mir anhören. Und auch die Kombinationen.
Klingt immer sehr reißerisch.
Hier, peinlich, peinlich, natürliche Auslese. Aus der Blase, Überlegenheit, Amerika. Sucht, Gerichtsprozesse und Abmahnungen.
Und wir reden genau 2 Minuten über dieses besagte Thema.
Genau.
Und den Rest kreisen wir
so
narzisstisch um uns
Sex
selber.
Sex mit Ina Müller ist zum Beispiel.
Genau,
ich finde ja auch immer, das ist mir halt dann so ein bisschen peinlich, weil die Frage nach den Kindern hat jetzt zum Glück endlich mal so nachgelassen, dass es, glaube ich, fast nicht mehr stattfindet mit 50. Aber dieses Thema Sex sollte man auch mal irgendwann, glaube ich, in die zweite Reihe schieben.
Aber du bist ja auch, du hast ein Image und das hat mich manchmal genervt, weil ich dich wirklich für so talentiert halte. Da so ein Image, dass du auch immer, ja, sie redet gerne mal schmuddelig und sie trinkt gerne mal ein Bier. Dabei finde ich, das sind immer so, man wird so auf 1-2 Sachen reduziert. Hat dich das nicht irgendwann mal in deiner Karriere derbe genervt?
Denn das schmuddelig Reden ist ja für mich einfach nur, dass ich über etwas rede, was mich interessiert. Und mich interessiert die Politik schon, aber nur privat und darüber kann ich wenig reden, weil ich zu wenig Ahnung habe, also halte ich im Mund. Und was mich interessiert, ist Zwischenmenschliches und meistens eigentlich da, wo es um Liebe, Trennung, Sex, um diese Themen geht.
Was ja auch völlig legitim ist, weil man ja heutzutage auch nicht irgendwie von jedem Moderator erwarten soll, dass er gleich so alles also abdeckt, jedes Spektrum irgendwie bei seiner Sendung und so.
Aber das sind zum Beispiel Sachen, über die ich also gar nicht gerne rede und überhaupt gar nicht, dass sie für mich gar nicht Thema sind in dem, was ich so öffentlich mache.
Ja.
Das ist völlig zwischenmenschlich, oder?
Ja, also ich finde diese Themenkomplexe überhaupt nicht. Ich bin ganz froh, dass ich darüber nicht reden muss und auch nicht, ich rede auch nicht
und
gerne.
Und genau aus diesem Grund seid ihr beide ein Ende, beide können, verschiedene Enden eines Spektrums.
Also wir werden
mal ganz ehrlich, jetzt muss ich euch nochmal beide fragen, weil wir müssen leider zum Punkt kommen. Wie war denn das für dich, Jan, heute Ina mal kennenzulernen?
Ich fand das wahnsinnig angenehm. Es ist natürlich sehr unangenehm, wenn es unter so schlechten Vorzeichen beginnt, aber ich fühle mich jetzt nicht schlechter als vorher, sondern ich würde sagen eher besser. Würde jetzt nicht sagen, dass eine generelle Rehabilitierung gelungen ist, aber zumindest eine Annäherung.
Ich finde, ihr habt das ganz gut gemacht.
Also in mir ist jeder Groll geschmolzen. Und jetzt wär's aber ich habe auch so viel Distanz, dass es mir jetzt egal wäre,
okay,
wie doof du mich findest.
Kardinalsfrage.
Ich guck dich weiter und hör dich weiter.
Tauscht ihr nach der Sendung Handynummern?
Oh.
Nee, glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Nee. Also so viel haben wir uns, glaube ich, doch nicht zu sagen.
Also das würde
weil
ja
es ist nämlich genau der Punkt, weil ich halt gerne über Privates und über Zwischenmenschliches rede. Und ich glaube, Jan, lieber darüber, wen hat er gerade angezeigt, wer ist ihm wieder quergekommen, wo ist etwas passiert, wo es um Geld geht.
Der Brandstifter.
Ja, sowas. Genau. Welches Gesetz hat
aber
sich
genau
verändert?
Deswegen könnte ihr perfekt eine Sendung zusammen.
Also ich glaube, es würde inhaltlich funktionieren, aber da ist dann wieder das Ego-Problem. Das ist einfach auch eine Sache.
Ich habe nicht so viel Ego, wie du denkst.
Allein das zu sagen, ist schon wieder so ein Beweis von Ego.
Ich sehe euch beide in der Talksendung. Halbrunder Tisch, 5 Gäste. Einer sitzt links, einer sitzt rechts.
Habe ich gute Erfahrung mitgemacht.
Also ja, glaube ich.
Die einzige Doppelmoderation, die jemals funktioniert hat, war die von Marianne und Michael. Und dem Satz von Thomas Bellut ist nichts hinzuzufügen. Es funktioniert. Ich glaube, es funktioniert nicht. Also ich glaube, es wird früher
ich glaube, ich bin ein Wunschpartner für eine Doppelmoderation.
Ich würde wahnsinnig gerne
eine Sendung moderieren. Ganz ehrlich, weil ich bin wirklich nie scharf drauf zu sagen, ich eröffne, ich rede mehr, ich mache den und den Gag, ich muss den und den unbedingt interviewen. Ich bin da wirklich...
Das denkst du aber auch nur 2 Sendungen und dann irgendwann heißt es dann doch, wer macht denn diesmal, wer nimmt denn jetzt ab? Weil du dann irgendwann, das Einzige, was dir noch bleibt, wie so eine eingeschlafene Beziehung, das Einzige, was dir noch bleibt, ist zu zählen, wer wie oft was gesagt hat.
Ich finde, ich sollte mit Olli irgendwann eine Radiosendung machen für die Erwachseneren. Weil ich finde, ihr macht dafür sehr junge Leute und wir würden für die reiferen Leute.
Ina.
Guck mal, jetzt sehe ich aber doch einen leichten Tränenfilm über den Augapfel von Herrn
Böhmermann. Weil im Hintergrund Hermann von Feen läuft, nicht weil ich Gefühle Olli gesehen
habe. Den habe ich in Bremen gesehen mehrmals.
Das ist unsere Abspannmelodie. Ja.
Hermann van Veen hat mich sehr durch mein Leben begleitet.
Mich auch, obwohl sehr viel Quatsch hat er auch gesungen.
Ja, er macht heute die Hits nicht mehr, deswegen gehe ich jetzt gerade nicht in die Konzerte. Vielleicht macht er mal ein Best-of.
Das eine klingt auf so ein Pedo-Hit oder Hey, kleiner Spatz auf dem Fahrrad oder so.
Das Leitsche Mann auf die Kinderfeeds von Winche.
Das war die letzte Samft und Sorgfältig-Sendung vor der großen Sommerpause.
Es wirkt eher winterlich.
Jetzt
es wirkt
ist
eher wie eine Winterpause.
Sommerpause. Wir sehen uns wieder beim Parkfest von
schön,
Radio 1.
Es ist schön, wir sprechen nie übers Wetter. Das finde ich ganz angenehm.
Ja. Beim Parkfest von Radio 1, das ist am 30. August, sind Olli und ich wieder live auf der Bühne. Wir sind nur einmal im Jahr gemeinsam auf einer Bühne, nämlich beim Parkfest im Gleisdreieck. Das überträgt nur Radio 1, das gibt es nur als Podcast und alle anderen hören uns dann wieder am 6.9.
Eine Schlussfrage.
Ja.
Bleibt ihr in Deutschland im Sommer?
Wir gehen in unserer Sommerresidenz nach Malibu wahrscheinlich. Wir haben eine Doppelhaushälfte.
Okay. Ich weiß gar nicht, ich habe ja so ein paar Verpflichtungen und kann nicht so einfach mal in Urlaub fliegen.
Ich fahr weg.
Ich würde gerne, aber vielleicht, wenn du auch mal Zeit hast, Wochenende, Auto, wir beide rein.
Im Cabrio
nach Schaumholz. Cabrio
und Mixtapes und abends im Borchards Essen.
Ich habe noch einen Hotelgutschein auf Sylt.
Oh, cool. Da kommen wir ins Gespräch.
Kleiner Scherz, habe ich jetzt nur wegen Olli gesagt.
Zum Ibis auf Sylt.
Ina, danke, dass du bei uns warst.
Ja, vielen Dank, dass du
danke
hier warst.
Danke für die Einladung. Und,
war doch nicht so schlimm, oder?
Ich bin überhaupt nicht schlimm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte schon wieder.
Ich könnte auch schon wieder.
Und wann habe ich das letzte Mal gesagt?
Habt ihr schon einen schönen Sommer, liebe Leute? Macht nicht so viel im Internet und geht mal raus, ein bisschen draußen butchern, sich mal irgendwie ein Eis kaufen und die Knie schmutzig machen.
Und das Leben ist keine Kommentiershow. Also, bis bald.
Schön.
Tschüss. Guck mal, 3 Leute, die das letzte Wort haben wollen.
Ja.
Wollen wir es zusammen machen?
1, 2, 3.
Tschüss. Tschüss.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.